Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Zwei Ausgaben bekommt er noch von Endzone, der DAZN NFL Talk, und damit ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Stadler. Zugeschaltet digitaler Natur Flo Hauser. Es ist die vorletzte Folge, bevor dann, Flo, die Staffel, die Saison tatsächlich vorbei ist. Jetzt ging es doch irgendwie schnell, ja. Oder es wird alles ein bisschen ruhiger gefühlt.
Ja, total. Christoph, grüß dich auch. Schön, dass ihr alle auch wieder mit dabei seid. Ich war früher als Kind immer stocksauer, wenn Wer wird Millionär mit Günter Jauch oder TV Total mit Stefan Raab in die Sommerpause ging. Jetzt kann ich es aber tatsächlich nachvollziehen. Es ist höchste Zeit. Und ja, wir arbeiten noch einiges ab und dann werden wir nach der Sommerpause natürlich wieder loslegen. War eine lange Saison, war eine coole Saison. Danke für viel Feedback, danke für viel Drama in der NFL und herzlich willkommen zu Folge 72 dann insgesamt.
Jetzt machen hier zu viel Abschiedsschmerz, es sind noch zwei Folgen. Also ja, wir haben noch Folge 72 und nächste Woche Folge 73. Wenn dann ja am Mittwoch auf Donnerstagnacht der Spielplan kommt, da wird es dann von uns auch nochmal eine Ausgabe geben. Vielleicht nicht ganz so früh wie sonst immer, sondern im Laufe des Donnerstags, also vormittags, mittags rum, damit wir uns den Spielplan auch noch anschauen können. Und jetzt sage ich gerade, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ehrlich gesagt stimmt's gar nicht, wenn wir gleich zu den News kommen, gibt's eine fette Nachricht dazu, aber gleich mehr. Starten wir vielleicht erstmal mit was nicht Sportlichem.
Die News.
I'm pleased to reveal that the 2027 NFL Draft, that's a big thing, will be held right here in our nation's capital, Washington, D.C., on the National Mall. And you get a little glimpse of it.
Das war Donald Trump, pompöse Vorstellung, wie gesagt, eine nicht sportliche News, denn der NFL Draft 2027 findet in Washington, in der Hauptstadt statt. Also ich sag mal so, man kann jetzt von Trump halten, was man will als Präsident, aber mit dem Präsident den Draftort dann vorzustellen, ist schon eine Nummer.
Das ist schon großartig, ja. Er war ja auch der erste Präsident überhaupt beim Super Bowl, wenn ihr euch erinnert, war er ja auch
Stimmt.
da. Also der scheint tatsächlich NFL-Fan zu sein. Und ehrlicherweise habe ich damit gerechnet, dass das der Draft dann 2027 in Washington im Garten vom Weißen Haus stattfindet. Ob das so kommen wird, wir werden sehen. Und Roger Goodell dann im Oval Office da sein War Room quasi hat, mal schauen.
Ja, erst zum zweiten Mal nach 1941, ich habe extra mal nachgeschaut, dass es in der Hauptstadt in Washington stattfindet. Der alte Owner hat es wohl oft probiert, der war nicht so beliebt, deswegen hat es irgendwie nicht geklappt. Die Neuen sind noch nicht lange am Ruder und schaffen es dann eben mit Trump zusammen, den Drafter nach Washington zu holen. Und das wird, also das kann man schon sagen, geile Kulisse. Das war natürlich alles so ein bisschen wahrscheinlich KI generiert. Mhm. Mit Blick aufs Kapitol wohl irgendwie, die National Hall beim Washington Monument. Ich glaube, zum letzten Mal war da so viel los, als Forrest Gump da war. Ich war da tatsächlich auch mal die Location, wenn es dann wirklich so ist, so ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen, aber wenn es dann wirklich diese lange Gerade da ja ist, das Lincoln Memorial, du hast das Washington Monument, dann kommt auf der anderen Seite irgendwann das Kapitol, wo auch immer das dann da ist. Also die Location ist brutal.
Total cool, ja, absolut, absolut. Und das macht ja auch Sinn in der Hauptstadt, ne? Finde ich auf jeden Fall einen coolen Move. Dauert noch ein paar Jährchen, aber ja, wird auf jeden Fall.
Genau, erstmal nächste Woche. Nächstes Jahr ist Pittsburgh dann, oder? Was, glaube ich?
Ja. Boah, Pittsburgh, da frage ich mich jetzt was. Kann gut sein.
Ich glaube, Pittsburgh ist an der Reihe. So, dann werden wir sportlich,
apropos,
oder? Pittsburgh,
apropos, ja, gut. Ja, das, ja, sag, hau raus.
Komm, das war der Knaller dann heute. Wir nehmen Mittwochnachmittag auf und habe ich nicht letzte Woche drüber mal gesprochen, dass mir das eigentlich noch fehlt bei den Dallas Cowboys, der Wide Receiver Nummer 2 und dass da Gerüchte gab mit George Pickens. Jetzt ist es dann wohl passiert, er ist noch nicht offiziell, wenn wir sprechen, aber wenn es alle berichten, wird es dann so passieren. George Pickens wird von den Steelers zu den Cowboys getradet.
Puh. Tja, so sieht's mal aus. War eine fette News an diesem Mittwochnachmittag. Sehr wahrscheinlich ein Drittrunden-Pick und ein später Pick-Tausch, nenne ich es jetzt mal, der dann da auch noch über die Bühne gehen wird, gemeinsam mit George Pickens. Ja, es ist etwas, das sie gebraucht haben. Es wird ja immer nur gesprochen, CeeDee Lamb und dann was. Das ist ja genau der Punkt. Jetzt haben sie diesen Typen. Ich könnte mir vorstellen, dass George Pickens damit auch zufrieden ist, denn er war ja bei den Steelers ganz offensichtlich sehr unzufrieden. Die Steelers auf der anderen Seite schwächt das natürlich schon. Fernab von der außersportlichen Qualität, ne, muss man ehrlicherweise sagen, weil da hat es schon ziemlich viel rumort. Ich hoffe, dass Pickens das wieder ablegt und sich dann aufs Sportliche konzentrieren kann. Aber rein von den Fähigkeiten ist das natürlich super für die Cowboys.
Also du hast jetzt CeeDee Lamb als Nummer 1 Receiver, George Pickens als Nummer 2 Receiver, damit wird er nicht zufrieden sein mit dem Wording, aber sagen wir es einfach mal so.
Ist so.
Das ist schon dann, also das ist schon krass einfach sportlich, weil, ich mach's Receiving Core nochmal auf, ich hab's mir, wir haben gar nicht gesagt, was heute Thema sein wird, dazu dann später mehr.
Ja.
Es sind nicht nur die News. Ich habe in dem Zuge auch mal noch das Receiving Corps der Cowboys angeschaut und da Jalen Tolbert, Kevonte Turpin, Jonathan Mingo, Paris Campbell. Boah, das ist jetzt nicht gut nach CeeDee Lamb. Jetzt mit Pickens, sportlich sprechen wir dann von einer ganz anderen Hausnummer.
Absolut, ja. Deswegen sage ich, also der bringt ihnen sehr, sehr viel. Vor allen Dingen auch für die Tiefe. CeeDee Lamb kannst du immer mal wieder im Slot oder wenn er von außen kommt, für die Mitteldistanz auch benutzen, auch wenn er die tiefen Dinger kann. George Pickens ist ein ganz gutes Vertical Threat für dann Dak Prescott. Nach wie vor muss man dann ja auch gucken, was Verletzungen und so ist. Aber für die Cowboys ein absolutes Upgrade, für die Steelers ein Downgrade. Aber ich glaube, vielleicht sind sie gar nicht so traurig, dass dann der Schlingstiefel, wie ich auch immer gesagt habe, da weg ist. Also, aber natürlich großer Name, großer Trade.
Man liest gerade natürlich relativ viel von einem Steelers Reporter, der Mann mit Vorsicht zu genießen, hat wohl gemeint, also der Trade wurde nicht von Pickens gefordert, das war wirklich dann von den Steelers durchgezogen, dass die sagen, komm, wir ziehen jetzt mal da weiter und mit Pickens, das lassen wir gut sein. Da ist natürlich das große Fragezeichen, jetzt fehlt dir ein super Receiver und wer ist überhaupt Quarterback? Vielleicht kommt heute noch eine News zu Aaron Rodgers, keine Ahnung, aber also Steelers, vielleicht ändert das auch ein bisschen, wo wir später dann drüber reden wollen, was mit den Steelers los ist. Vielleicht noch kurz zu Pickens. Der Rookie-Vertrag, der läuft jetzt aus. Also er spielt 2025 noch unter dem Rookie-Vertrag. Und dann werden natürlich die Cowboys werden da Geld locker machen müssen. Mhm. Lamb verdient 34 Millionen im Jahr. Ich behaupte, er wird nicht mehr bekommen als ihr Nummer 1 Mann, als CeeDee Lamb. Nach Lamb gibt's einen Metcalf mit, was sind das, 33,9 Millionen pro Jahr, AJ Brown 32, Amon-Ra St. Brown knapp über 30 Millionen, aber in der Range wird sich dann auch Pickens bewegen müssen, oder?
Ja,
oder die Cowboys müssen sich für Pickens bewegen müssen.
Ja, glaube ich auch. Es wird die Frage sein, ob sie das jetzt noch dann machen, wenn der Trade offiziell ist, dass man das noch vorher regelt,
wie es
ja oft der Fall ist, oder ob sie erstmal abwarten wollen. Man muss ehrlicherweise sagen, die besten 2 Jahre hatte George Pickens halt nicht. Und das ist auch mit ein Grund, warum die Steelers ihn halt abgeben, weil sie wissen, sie müssten ihn dann bald bezahlen. Und das sehen sie nicht und das verstehe ich auch. Und deswegen hat man diese Last in Anführungsstrichen, auch wenn er ein geiler Spieler ist, braucht man nicht drüber reden, sich jetzt weggetradet und zu den Cowboys getradet. Ich bin da gespannt, wann dann diese Vertragsnummer kommen wird. Ob das jetzt noch kommt oder dann halt nach der Saison oder mitten der Saison, wenn man weiß, was er alles leisten kann oder vielleicht sogar auch geleistet hat, dann in dem Fall schon für Dallas.
Ich sehe es gerade, Adam Schefter reportet gerade, wie der Deal dann ausschauen könnte. Also die Steelers bekommen dann, wie gesagt, also noch nicht bestätigt, den Drittrunden-Pick 2026 von den Cowboys und einen Fünftrunden-Pick 2027. Die Cowboys bekommen logischerweise George Pickens und dann, das ist dieser Swap, 2026 einen Sechstrunden-Pick. Das ist mal das, was Adam Schefter gerade reportet. Da können wir, glaube ich, davon ausgehen, so ungefähr wird er ausschauen oder so wird er ausschauen.
Sehr
also sehr, sehr spannend. Macht die Cowboys natürlich
besser.
Nochmal spannender.
Ja, ja nochmal, definitiv
noch. Besser, aber ja. Also die Division.
Ja, das macht es nochmal
besser. Auch nochmal besser. Nachher vielleicht auch dazu mehr.
Ja.
Krasser Deal oder krasser Trade.
Total, ja, total. Also das verändert tatsächlich auch nochmal meine Notizen ein bisschen. Wir werden es gleich auflösen, was wir denn heute eigentlich vorhaben.
Ja, das bin ich jetzt gespannt, ob bei dir was passiert da jetzt noch mit dem Ding.
Ja, kann ich nachher gleich auflösen. Lass uns noch ein paar News abarbeiten, denn auch ein großer Name ist jetzt entlassen worden und zwar bei den Baltimore Ravens der Kicker Justin Tucker, seines Zeichens bester Kicker der NFL mit dem längsten Field Goal der NFL-Geschichte. Letzte Saison keine gute Saison mehr gehabt. Die Ravens haben es auch als sportliche Entscheidung tituliert. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, es sind, glaube ich, mittlerweile insgesamt 16.
Ich glaube 16, ja.
Anklagen wäre jetzt zu hoch gegriffen, hilf mir mal.
Anschuldigungen,
danke. Wegen Fehlverhaltens und sexueller Belästigung bei Massagetherapien, was wir bei Deshaun Watson schon mal hatten. Und auch das wird mit einer Rolle gespielt haben. Sie haben sich einen Kicker ja schon gedraftet und Justin Tucker eben sportlich nicht mehr das gebracht, was er eigentlich konnte letzte Saison. Und diese Nebenschauplätze dort, deswegen macht das aus Ravens Sicht sehr wahrscheinlich großen Sinn.
Also das war im Bereich des Möglichen, wir hatten es ja auch mal bei den Ravens auch letzte Woche angesprochen, dass sie einen Kicker geholt haben, mal schauen, was das bedeutet, dann ging es glaube ich jetzt doch schneller, als ich es zumindest gedacht hätte, da ist doch eine Ära jetzt nach 13 Jahren zu Ende gegangen, du hast gerade schon gesagt, sportlich war letztes Jahr wirklich nicht gut, 8 vergebene Field Goals, gerade eben die langen Dinge waren sehr, sehr ungenau, 73,3% war die Field Goal Percentage, das war sein klar schlechtester Wert in der Karriere, davor war nie unter 82%, also das ist ein klarer Abfall und er wird auch nicht mehr der Jüngste. In den Playoffs war es dann wieder eigentlich ganz solide, musste nicht viel kicken, aber beide Field Goals waren drin, das längste aus 47 Yards, alle 5 extra Punkte verwandelt, da fand ich ihn wieder souveräner, irgendwie lustig, dass da dieser Cut, also Cut im anderen Sinne, funktioniert hat, jetzt ist er weg, das wird dann wahrscheinlich so ein Post-June-Cut werden. Der bringt dann den Ravens 4 Millionen ungefähr Salary Cap und sie können dann das Dead Money von 7,5 Millionen auf die nächsten 2 Jahre stretchen, splitten. Aber ja, da geht eine große Ära zu Ende und so ein bisschen unwürdig, aber eben durch die Begleiterscheinung. Ich kann es aus Ravens Sicht verstehen, aber es ist irgendwie ein bisschen unwürdig, oder? Für das, dass wir vom besten Kicker aller Zeiten vielleicht sprechen. Aber klar, wenn total, da was dran ist an den Anschuldigungen, um Gottes Willen.
Ja, das haben wir immer. Das gibt's ja auch bei dem Rookie bei den Ravens jetzt, ne? In der zweiten Runde geholt, wo es ja auch Anschuldigungen gibt. Das gibt's leider, so blöd es klingen mag, immer häufiger. Und ob es dann wirklich stimmt oder nicht stimmt, muss man halt dann abwarten. Die Ermittlungen laufen da übrigens seitens der NFL, als auch von den Police Departments, die da diese Anschuldigungen bekommen haben, nenne ich es jetzt mal. Deswegen muss man da noch abwarten. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein unrühmliches Ende in der erfolgreichen Justin Tucker Baltimore Ravens-Zeit. Und dann haben wir noch eine News, da haben wir tatsächlich auch letzte Woche drüber gesprochen, Christoph. Wir haben heute viel aufzuarbeiten, merke ich gerade.
Ja, weil die Bills ja bei mir so ein bisschen ein Team waren, wo ich noch nicht ganz genau wusste, was ich davon halten soll nach dem Draft jetzt. Also vom Draft, so muss man sagen. Elijah Moore, da holen sie den Wide Receiver, 25 Jahre alt. Der unterschreibt für ein Jahr bis zu 5 Millionen sind's. 4 Jahre NFL-Erfahrung hat er. 2 Jahre bei den Browns jetzt zuletzt gespielt. Wo war denn davor? Jetzt muss ich gerade überlegen.
War der nicht mal bei den Jets?
Ja, genau. Ja. Bei den Jets war, muss ich gerade kurz überlegen.
Ja.
Da waren es auch 2 Jahre und ich hatte ja Buffalo so ein bisschen kritisiert, dass sie vielleicht einen höheren Draft-Pick in Richtung Wide Receiver adressiert hätte. Die haben in der 7. Runde eingeholt, jetzt holen sie Elijah Moore. Und ich weiß, ob du es mitbekommen hast, der GM, Brandon Bean, hat ja in dem Interview das sehr deutlich gemacht, mal frei übersetzt, wir haben 30 Punkte in 8 Spielen in Folge erzielt. Das ist jetzt ein Jahr her, also war letzte Saison. Inklusive Playoffs haben wir die meisten Punkte erzielt. Keiner hat mehr Punkte erzielt als wir. Auch nicht der Super Bowl Champion. Also da gab es eben auch die Frage nach, hey, höherer Pick für einen Wide Receiver. Hat er mal schön Wind aus den Segeln genommen. Ja. Und jetzt eben Elijah Moore. Ja, ich glaube, der könnte da ganz gut reinpassen. Ist jetzt kein überragender Dude. Glaube ich, kann man auch sagen. Ich bin bei denen einfach in Gänze gespannt. Wie dieses Receiving Corps, das wieder so gut funktioniert wie letztes Jahr, weil das ist nicht von der Hand zu weisen, dass es eine Top-Offense war, aber du musst halt bestätigen. Und weiß nicht, ob das mit Elijah Moore dann so viel besser ist, so viel schlechter. Das ist jetzt kein schlechter Neuzugang, vor allem für die Kohle.
Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Stichwort auch Khalil Shakir, der jetzt Geld bekommt, ob er dann die Leistung wieder zeigen kann. Ich finde Elijah Moore, der hat mir immer schon sehr gut gefallen. Ich mochte den sehr, sehr gut und das ist genau das, was da gut reinpasst. Kein großer Star, kein übermächtiger Nummer-1-Receiver, der sagt, hey, ich bin hier der Geilste, Stichwort George Pickens und CeeDee Lamb, mal gucken, wie die Nummer da ausgeht.
Das ist auch spannend, ja.
Sondern halt Leute, die dann auch dafür was tun wollen und da passt er eben perfekt rein und kann ich mir durchaus vorstellen, dass das einfach super passt und dementsprechend die Offense auch wieder gut wird. Aber das wird ja jetzt auch Thema in unserer heutigen Folge auch sein. Wie gut wird denn wer genau sein, Christoph? Denn wir haben ja ein bisschen was vor heute.
Genau, wir haben mal überlegt, komm, ja gut, ein Power-Ranking mit 32 Teams, das führt ein bisschen zu weit. Wir machen trotzdem so eine Art Power-Ranking, haben uns auch so ein paar Kategorien ausgesucht. Die werden wir jetzt so nacheinander abarbeiten und kommen dann zu einem mini-klitzekleinen Power-Ranking, positiv wie negativ. Gehen wir einfach in die Kategorien rein, oder sind es nicht exorbitant viele?
Eins müssen wir auch noch sagen, wir haben heute auch noch einen Gast, das ist auch nochmal ganz wichtig. Hinten raus, nach unserem Mini-Power-Ranking, wie wir es genannt haben, haben wir noch einen weiteren deutschen NFL-Spieler, der ja jetzt als undrafted Free Agent bei den Indianapolis Colts aufgetaucht ist, nämlich der Tight End Maximilian Mang, mit dem haben wir gesprochen. Da gibt's ganz interessante Einblicke, ganz, ganz lieber Kerl, also ich kann euch absolut empfehlen, wenn euch das Mini-Power-Ranking, nach dem Mini-Power-Ranking geht's dann da in das Interview rein. Also unbedingt dranbleiben, weil das ist echt ein super cooler Kerl und tolle Geschichte, wie er es in die NFL geschafft hat.
Wenn euch das Mini-Power-Ranking zu mini ist, kommt danach
noch
was.
Ja, genau. Dann gehen wir ins maximale Mang-Thema rein.
Pickens Trade hat mich ein bisschen jetzt kurz vor der Aufzeichnung ein bisschen durcheinander gebracht.
Du warst ein bisschen, wie sagt man so, fickrig. Du warst ein bisschen nervös. Deswegen ganz in Ruhe, Leute. Jetzt Mini-Power-Ranking. Wir gehen jetzt gleich in die Kategorien rein. Dann im Anschluss Interview. Sehr interessant. Der Weg in die NFL von Maximilian Mang von den Colts. Und jetzt darfst du dann mit deinem Power-Ranking anfangen, Chris.
Was ist denn die größte Steigerung zum Vorjahr? Also von welchem Team erwarten wir uns die größte Steigerung zum Vorjahr? Da bin ich echt gespannt, was du hast. Für mich gibt's eigentlich diesen obvious Pick. Ich mach mal nochmal das Standing vom letzten Jahr auf. Ich glaube, das hilft mir nochmal weiter. Willst du gerne anfangen, weil ich gespannt bin, wen du hast?
Ja, die größte Steigerung zum Vorjahr. Ich habe mir tatsächlich 2 Teams hingeschrieben und wollte warten, wen du hast.
Okay, dann fange ich an.
Aber ja.
Und zwar sind's bei mir Die San Francisco 49ers. Ist es eins deiner beiden Teams?
Nein, es ist nicht eins meiner beiden Teams. Das Interesting. Also, fahren Sie fort, jetzt bin ich interessiert.
Die hatten 6 Siege bei 11 Niederlagen. Das war ein beschissenes Jahr.
Ja.
Mit beschissen vielen Verletzungen, was sie leider ja auch kennen. Das ist natürlich so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Die sollten nicht so viele Verletzungen haben. Allen voran so ein Christian McCaffrey, denn sonst ist eine größere Steigerung oder die größte Steigerung zum Vorjahr nicht möglich. Aber ich habe mir da ein bisschen mal den Schedule angeschaut. Die haben einen der einfachsten Schedule 2025. Mhm. Und ich rechne es jetzt einfach mal durch, um das mathematisch hinzubekommen. Du bist in der Division, die jetzt, glaube ich, relativ ausgeglichen daherkommt. Ich habe die Rams da immer noch als meine klare Nummer 1. Aber wenn du dich verbessern willst, machen wir mal von diesen 6 Spielen, was du hast. Du holst immer einen Heimsieg gegen die Seahawks, gegen die Rams und gegen die Cardinals. Ist nicht leicht, aber klar, wenn du dich steigern willst, solltest du vor allem in der Division Siege holen. Da hätte ich jetzt mal 3 Heimsiege. Mhm. Die spielen daheim noch gegen die Carolina Panthers, musst du gewinnen. Gegen die Jacksonville Jaguars, musst du gewinnen.
Ja.
Gegen die Tennessee Titans, musst du gewinnen. Bin ich schon mal bei 6 Siege? Das hatten sie im letzten Jahr. Und jetzt zu den Auswärtsspielen. Du spielst in Cleveland, musst du gewinnen. Safe. Du spielst bei den Colts, das kannst du gewinnen. Du spielst bei den Saints, musst du gewinnen.
Musst du gewinnen.
Du spielst bei den Giants, kannst du auch gewinnen. Heißt, ich komme summa summarum auf 10 Siege bei den Niners.
Stimmt, ja. Ja, ja.
Der Split in Las Vegas, ich habe extra nachgeschaut bei den Buchmachern, ist 10,5. Da sehe ich sie ehrlich gesagt nicht drüber. Mhm. Wobei, das ist schon der Split, den ich, der ist echt realistisch. Das machen ja immer gute die Buchmacher. Ich sehe 10 Siege als sehr realistisch an, wenn die Niners natürlich fit bleiben. Die haben jetzt im Draft, vor allem im Draft eigentlich, glaube ich, sich verbessert, Free Agency. Waren ja vor allem viele Abgänge, aber das waren, glaube ich, Abgänge, die man auch so ein bisschen einplanen, erwarten musste. Die tun weh. So ein Javarius Ward, ein Greenlaw, wen hatten wir noch?
Hufanga ist weg,
genau. Also da sind bittere Abgänge dabei, ja. Aber dein wichtigstes Thema ist ja, gesund zu bleiben. Und wenn die Offense, die schon nicht schlecht war, ja trotz der vielen Ausfälle, wird mit McCaffrey wieder besser werden. Und die Defensive mit Robert Saleh, glaube ich immer noch, dass es auf jeden Fall eine solide Defensive wird, dann glaube ich 10 Siege nicht komplett von der Hand zu weisen bei den Niners.
Ich bin da ein bisschen bei dir. Also erstmal mit dem Spielplan, absolut. Nur bei einem Team müssen wir drüber sprechen, aber bei den anderen bin ich total bei dir. Und man muss, glaube ich, bei den Niners ein bisschen davon weggehen, weil das ja war ja ein starbesetztes Team. Und dass dieser Umbruch kommen wird, war uns allen klar, wegen den finanziellen Geschichten, ne? Und man muss vielleicht ein bisschen davon weggehen, dass halt die Defense jetzt nicht mehr auf jeder Position super, super gut mit einem Starspieler besetzt ist, sondern halt du hast deine Säulen und das Drumherum kann sich auch entwickeln. Und wie du richtig sagst, mit dem neuen, alten Defensive Coordinator wird sich das wahrscheinlich auch entwickeln. Deswegen verstehe ich da deinen Punkt, bin aber selber noch so ein bisschen bei der Defense im Sagen, wo ich, dem Braten traue ich noch nicht, aber
absolut.
Ich bin da total bei dir, weil ich finde, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, guck mal, wen die alles verloren haben und immer alle verletzt. Ja. Aber ich glaube, es kann ganz gut funktionieren, weil sie sind ja auch keine Dödel. Die haben ja auch mehr IQ als 200 Meter Feldweg. Also dementsprechend werden sie da auch einen Plan haben. Und da bin ich total bei dir. Ja.
Aber die Rechnung quasi, mittelmäßige Defensive, weil das traue ich ihnen immer noch zu.
Absolut,
du hast immer noch einen Nick Bosa, du hast einen Michael Williams im Draft geholt. Ob der jetzt dann schon komplett einschlägt, keine Ahnung. Du hast trotzdem einen Fred Warner. Du hast einen Lenore als Cornerback oder als Nickelback. Also da ist schon noch immer auch Qualität da.
Substanz,
und das ist dann immer dann... Andere müssen halt auch mal absteppen dann im Laufe der Zeit. Und mit Saleh hast du einen, der bei den Niners schon wirklich gut funktioniert hat, der ein guter defensiver Coach einfach ist. Und ich glaube, die Offense mit einem hoffentlich fitten Ayuk, hoffentlich fitten McCaffrey, Ricky Pierce halt, der wahrscheinlich den nächsten Schritt macht, George Kittle, der verlängert hat. Klar muss man schauen, Trent Williams, wie alt ist der mittlerweile? Left Tackle, der müsste doch jetzt auch dann schon, der wird im Juli 37. Klar, das ist bei vielen das letzte Hurra, ehrlich gesagt. Aber in einer guten Offense, und Kyle Shanahan wird eine gute Offense hinbekommen.
Sicher.
Mit einer mittelmäßigen Defensive, mit dem Spielplan, glaube ich, sind 10 Siege mindestens mal drin für die Niners. Und ich glaube, trotzdem gewinnen sie die Division nicht, weil die Rams für mich da noch stärker sind.
Ja, wird später noch Thema sein, die Los Angeles Rams. Ja, finde ich einen guten Punkt. Sehr, sehr gut, vor allen Dingen mit dem Spielplan. Ich habe es ja gerade gesagt.
Zwei?
Ja, ich hätte zwei. Ich habe mir zwei ausgesucht. Die sind
mal raten.
Die sind aber auch relativ simpel, weil ich dachte, du nimmst vielleicht auch eins davon.
Echt?
Spielplan mit den Niners habe ich nicht mitgerechnet, aber bei mir ist es halt aufgrund des Records der vergangenen Saison simpel, dass man da eine Steigerung erwarten darf.
Also gut, wenn du da bei einem hast schon gezuckt, nein, aber die hast du nicht da. Carolina Panthers.
Ja.
Bei der größten Steigerung?
Ja.
Okay, und das zweite Team, warte mal, ich muss mir die Tabelle nochmal anschauen. Aha! Chicago Bears.
Nee, das zweite Team, die Bears habe ich woanders gedacht, das können wir gleich nochmal besprechen. Das zweite Team wären bei mir die Patriots, die ich aber bei mir großen Klammern gesetzt habe. Ich habe es ja gesagt, insofern leicht gemacht, weil die Patriots, und das ist das, kann man in einem Satz sagen, letzte Saison nur 4 Siege. Aber sie haben halt jetzt in der Offseason, haben wir nach dem Draft und auch vorher schon drüber gesprochen, alles für Drake May gebaut, der einfach schon gezeigt hat, dass er der Franchise-Quarterback sein kann. Sie haben die Baustelle in der Offensive Line sind sie angegangen, auch wenn es für mich da immer noch ein paar Fragezeichen gibt. Es war trotzdem wichtig, da was zu tun. Die Wide Receiver Baustelle mit Mac Hollins und dem noch verletzten Stephon Diggs, da muss man auch abwarten, sind sie angegangen, plus ein neues Backfield mit Williams und Trevon Henderson, die beiden Rookies, Explosivität dazu bekommen. Sorry, der Wide Receiver Kyle Williams und der Running Back Trevon Henderson. Und auch in der D-Line ein Upgrade bekommen mit unter anderem Milton Williams. Der Pass-Rush ist besser. Also es ist halt, ich kann es jetzt kurz machen, auch in der Secondary, bla bla bla. Carlton Davis zum Beispiel noch. Also sie sind halt in allen Positionen besser geworden, auch mit Spielern, die einen gewissen Namen haben. Deswegen glaube ich, größte Steigerung bei nur 4 Siegen ist relativ simpel.
Das stimmt.
Und in dieser Division mit den Jets und den die Dolphins, die ich nicht so stark erwarte, glaube ich, ist da tatsächlich einiges möglich. Ob das dann alles schon klickt, wenn man viel ändert, wie es bei den Patriots der Fall ist. In der NFL wird immer viel geändert pro Saison. Da habe ich noch meine Zweifel, deswegen habe ich die in Klammern gesetzt. Aber ich glaube schon, dass die eine große Steigerung haben und die Nummer 2 in der AFC East sein können.
Die habe ich übersehen. Die kommen bei mir in der nächsten Kategorie größte Überraschung.
Okay.
Und zwar positive Überraschung. Das ist, also habe ich die nächste Kategorie schon gespoilert. Ist jetzt nicht.
Ich habe jetzt ehrlicherweise den Spielplan mir nicht angeguckt, sondern ich bin nur auf das gegangen,
was die zweitleichtesten nach den Niners.
Dann passt eh. Also trauen wir den 8-10 Siege zu? Ist die Frage. Bei der Division, glaube ich, gewinnen sie außer gegen die Bills schon mal mehr als die Hälfte.
Doch, das kann passieren. Die hatte ich jetzt tatsächlich einfach übersehen, weil sie bei mir in einer anderen Kategorie gelandet sind. Aber stimmt, die könnte man auch locker, also größte Überraschung, positiver Natur und größte Steigerung geht so ein bisschen Hand in Hand.
Ja, Überraschung vielleicht von jemandem, wo man es nicht so erwartet, weil wie gesagt, bei den Patriots so viel getan wurde, da schreibt ja jeder, die haben alles richtig gemacht, Drake May wird beschützt und unterstützt, haben wir selber ja auch schon gesagt. Und dann ist es vielleicht keine Überraschung mehr, weil jeder damit rechnet. Ich glaube aber schon, das ist so ein Mix dazwischen, ich gebe dir da recht, weil man noch nicht weiß, ob dann wirklich alles klickt. Wie gesagt, bei der Offensive Line sind welche dazugekommen, wo man erst noch warten muss, ob das dann wirklich so passt, wie man sich das in New England vorstellt.
Aber das passt ganz gut, dass die Panthers hast mit der größten Steigerung zum Vorjahr, was den Rekord auch anbelangt, weil es ist für mich, und da komme ich zur anderen Kategorie gleich, die größte Überraschung positiver Natur, sind für mich die Panthers nächstes Jahr.
Ja.
Deswegen, das können wir eigentlich dann Hand in Hand machen, auch wenn wir in einer anderen Kategorie unterwegs sind. Also gerne, weil da habe ich mir jetzt auch dick notiert, also die waren 5-12, 8 Siege, kann ich denen wirklich absolut zutrauen.
Ja.
Wir haben da auch den Sketch schon mal angeschaut, auch da ist es mit dieser Division, die jetzt nicht brutal daherkommt, ist es völlig unrealistisch zu sagen, du hast einen Sieg gegen Atlanta und 2 Siege gegen die Saints?
Nö. Nee. Und vor allen Dingen auch letztes Jahr ja schon immer ganz nah dran gewesen.
Und naja, du
gegen
warst
die Bucks, ne? Also muss man auch sagen.
Du hast nämlich daheim dann Spiele gegen die Dolphins. Okay, die Cowboys waren jetzt vor dem Pick noch, den wir gerade vorne vor dem Trade. Also da hast Heimsiege gegen die Dolphins, die Cowboys, Seahawks sind durchaus möglich. Nicht komplett unmöglich. Und auswärts, du spielst bei den Jets, bei den Jaguars, bei den Patriots. Auch da kann man als Carolina durchaus was holen. Deswegen, ich komme auch bei denen auf, in einem richtig guten Case, auf 8 Siege.
Ja, total, weil ich finde, wir haben letzte Saison auch bei uns in der NFL Endzone, wo wir euch alle zwei Wochen, jede Woche begrüßen, da auch immer davon gesprochen, wie knapp sie auch Spiele hatten. Ich erinnere gegen die Chiefs, es war gegen die Bucks und dann noch ein drittes Team. Innerhalb kürzester Zeit nur ein One-Score-Game verloren, wo sie davor immer auf die Mütze gekriegt haben.
Ich kann's dir, tatsächlich habe ich es mir noch angeschaut. Ja. Also 2024, diese positive Tendenz ab der zweiten Saison, da haben wir jetzt oft genug angesprochen, da waren es 4 Siege in den letzten 9 Spielen. Viel Overtime, und bei diesen 5 Niederlagen, die sie da hatten, waren 3 One-Score-Games.
Ja, genau, das war gegen,
also allein
Chiefs,
bei den Niederlagen.
Gegen Chiefs, Bucks und wer war das dritte Team noch? Weißt du das?
Ach so,
dass es 3 One-Score-Niederlagen in Folge waren, wusste ich noch, weil wir da alle immer gesagt haben, boah, die waren nah dran, die hätten fast die noch Playoff-Hoffnungen von dem einen oder anderen vielleicht oder Implikationen zerstört. Ist ja auch wurscht, es waren auf jeden Fall 3.
Ich dir, in kurzer Zeit. Philly noch.
Philly tatsächlich, siehst du? Genau, das waren nämlich 3 Top-Teams so und wie gesagt, Bryce Young, wenn der so wie letzte Saison sich dann steigern kann und vor allen Dingen den Spaß hat, und der wird ja auch unterstützt. Jetzt hat er den Tadarius McMillan, das ist eine super Ergänzung, der nimmt diesen Wide Receiver Core ein bisschen Druck weg, weil da haben sie jemanden gebraucht. Das ist jetzt ihr Guy gemeinsam mit Xavier Leggett, der jetzt
halt nicht mehr nur ein
freier schwimmen kann.
Ja. Genau, letztes Jahr war es so Adam Thielen im Slot, sonst geht da gar nichts.
Korrekt.
Genau. Und jetzt hast du McMillan, mit dem du auch ein bisschen variabler daherkommst. Also der passt schon wie Arsch auf Eimer, könnte man, glaube ich, sagen.
Ja, genau. Panthers. Und ich fand die Offensive Line, ich finde, die Offensive Line ist jetzt, so wie sie aktuell aussieht, eine gute Offensive Line. Sie haben starke Running Backs, ein gutes Laufspiel, eine klare Verteilung in diesem Wide Receiver Room, einen bestens aufgelegten Quarterback hoffentlich, wenn er so weitermacht. Also ich glaube, da ist wirklich viel möglich. Und in der Defense haben sie auch in der Free Agency sehr, sehr viel adressiert. Deswegen glaube ich halt echt, dass diese Entwicklung, die mitten in der Saison, nach dem Deutschlandspiel in München, gemacht wurde, jetzt weitergehen kann, auch mit jungen Spielern, weil da einfach was zusammenwächst, und sie haben eben punktuell das Ganze verstärkt, dass das auch mehr Sinn ergibt. Deswegen glaube ich wirklich, dass bei 5 Siegen in der vergangenen Saison, wenn man jetzt mal diese 3 One-Score-Games auch gegen bessere Teams mit reinrechnet, vielleicht sogar den 4., sind wir bei 9 Siegen in dieser Division absolut möglich, finde ich.
Also, wenn das wirklich dann so läuft und, sagen wir mal, die Offense bleibt so oder wird ein Ticken besser, natürlich ist dein Zünglein an der Waage ist die Defensive, weil die einfach katastrophal schlecht war. Da hängt auch viel von der Genesung ab, von Derrick Brown da an der Defensive Line, der ja sich in Woche 1 dann gleich Meniskus, glaube ich, verletzt hat und dann raus war. Das war spürbar. Du hast aber jetzt noch Bobby Brown auf der Tackle-Position geholt, genauso wie Tershawn Wharton von den Chiefs. Du hast Patrick Jones als Edge-Verteidiger geholt. Der hatte immerhin 7-6 für die Vikings, also bis in der Breite wahrscheinlich besser geworden. Ob du in der Spitze schon top bist, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Mal schauen, was mit Jadeveon Clowney passiert, ob der vielleicht dann auch noch geht. Aber du hast im Draft einen Nick Scorton auf Edge geholt. Da sind gute Sachen passiert. Ich glaube nicht, dass es eine exorbitant gute Defensive wird, aber sie wird besser sein
Absolut. Als
letztes Jahr. Und das, okay, ist nicht so schwierig. Secondary, glaube ich, ist immer noch dünn aufgestellt. Da sollte nicht viel passieren. Ich glaube, die haben im Moment auch nur 3 Safeties oder sowas.
Trevon Merrick ist noch gekommen als Free Agent, aber ansonsten relativ noch knapp, ja, besetzt, ja.
Es ist eher dünn, aber trotzdem, wir müssen davon ausgehen, was im Moment da ist. Und im Moment sind fast alle dann fit und dann hoffen auch, dass Derrick Brown wieder da ist. Und dann wird es keine Top-Defense sein, ganz im Gegenteil. Vielleicht immer noch im letzten Drittel, aber zu Beginn des letzten Drittels. Die Offense zeigt die positive Tendenz. Dann glaube ich auch, dass die Panthers in der Division, die nicht exorbitant stark ist, echt ein paar Siege mehr holen werden, ja?
Bin ich bei dir.
Ich hatte es nicht als schon das Team mit der größten Steigerung, was den Rekord anbelangt, aber das wird für mich die mitgrößte Überraschung mit den Patriots nächstes Jahr sein.
Und weißt du, was für mich die größte Überraschung sein wird aus der gleichen Division der NFC South? Kannst du jetzt ja mal deinen Guess abgeben?
Das ist dann deine
positiv meine größte Überraschung. Ich habe erst über die Bears nachgedacht bei dieser Kategorie, habe mich dann aber jetzt für dieses Team aus der NFC South
entschieden. Ja, Bears war natürlich auch, aber die haben halt eine brutale Division.
Ja.
Jetzt muss ich aber gerade überlegen, aber die Bucks können ja keine Überraschung sein.
Doch, können sie.
Das sind
die Tampa Bay Buccaneers. Bucks. Und ich sag dir warum. Nicht, weil die jetzt nicht nur einfach auf Siege gegangen oder weil sie die Division ja auch letztes Jahr gewonnen haben. Nein, ich glaube, die überraschen uns, dass die weniger zittern müssen in dieser Division, auch wenn ich die Panthers mit einer klaren Steigerung sehe, glaube ich, dass die Bucks weniger zittern müssen, diese Division zu gewinnen. Und sie werden nicht mehr so ein 50-50-Team sein, gewinnen wir ein Playoff-Spiel, gewinnen wir vielleicht keins. Oh. Sie werden auch nicht mehr das Team sein, wo wir sagen, ey, wir haben eine geile Offense, wir schmeißen 3 Interceptions, aber auch 6 Touchdowns, zack, 55-32. Ich glaube, dass die insgesamt ausgeglichener sein werden, dass die uns sehr, sehr viel Spaß bereiten werden. Und deswegen glaube ich nicht, dass es eine Überraschung ist im Sinne von, hey, die hatten ja gar keine Siege und guck mal, die kommen in die Playoffs, sondern ja, es ist ein Playoff-Team aus der letzten Saison, aber ich glaube, dass die erwachsener sein werden und diese Division auch wieder gewinnen. Ich traue ihnen sogar 2 oder 3 mehr Siege zu. Ja, sie haben wieder einen neuen Offensive-Coordinator, schon wieder zum 4. Mal in Folge.
Das ist das Baker Mayfield los.
Ja, das ist das Thema. Das kann natürlich dann auch ein bisschen dauern. Das ist vielleicht eine Antithese dann bei mir in dem Fall mit der Überraschung positiv. Aber es war, letzte Saison war der schon da, Josh Grissard, der Passing-Game-Koordinator war letzte Saison. Die Offense, ich finde die Offensive-Line gut, ich finde das Run-Game gut. Wenn es sogar noch besser werden kann, das hat ja immer mal wieder geschwächelt, sowohl letzte Saison als auch vor 2 Jahren in der Saison. Ich glaube, das wird konstanter. Neuen Playmaker dazu bekommen mit Emeka Ebuka, haben wir eh schon drüber gesprochen. Dieses geile Trio mit Mike Evans und Chris Godwin, wenn er denn fit genug ist. Und in der Defense haben sie ein paar neue Unterschiedsspieler dazu bekommen, finde ich. Letzte Saison war immer nur von Antoine Winfield die Rede und natürlich ein, zwei Spieler vorne mit Vita Vea zum Beispiel. Aber ich finde, es ist ein bisschen mehr verteilt worden. Auch die mit Edge Hassan Reddick, da erwarte ich, dass das wirklich gut wird. Der ein oder andere Rookie auch in der Secondary, da sind sie auch besser aufgestellt. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist ein ausgewogeneres Team und wird für mich die größte Überraschung sein, dass die halt Spiele jetzt nicht klar gewinnen immer. Ich glaube, du weißt, was ich meine, aber einfach souveräner auftreten und eine Überraschung sorgen werden, dass es vielleicht sogar in eine Divisional Round gehen kann.
Genau, muss er dazu sagen, nämlich diese Kategorie größte Stand Überraschung jetzt. Positiv. Ja. Ist alles Stand jetzt.
Das wird in drei Wochen wieder ganz anders aussehen.
Aber da war alles möglich eben zu sagen. Da ging es jetzt nicht darum, wer die höchste Rekordsteigerung hat, oder sonst könnten wir eh nur Teams von unten nehmen. Von daher ist es völlig, völlig fein. Ich habe den einen Kritikpunkt. Ich glaube, die Offense wird brutal Spaß machen. Ich glaube, auch mit neuem Offensive Coordinator wird das funktionieren. Ich hätte mir da gerne noch einen Edge-Verteidiger on top gewünscht. Das muss jetzt schon. Hassan Reddick hatte letztes Jahr aus verschiedensten Gründen kein gutes Jahr.
Das ist auch das, was bei
der
mir
muss
noch
funktionieren.
So.
Ich mag Yaya Diaby. Der muss aber auch trotzdem auf extrem hohem Niveau funktionieren. Und
auch
du hast im Draft
ein bisschen,
in der fünften Runde Elijah Roberts geholt. Ja, okay, aber da hätte ich vielleicht noch in der Klasse mit so viel Edge, wir haben zwei Cornerbacks geholt, vielleicht da einen Cornerback weiter hinten dann und vielleicht einen Edge früher, ich weiß nicht, Nix Gordon zum Beispiel, den wir gerade vorhin hatten.
Ja, ja.
Das hätte mir noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen Richtung Bucks gegeben, aber für mich sind sie trotzdem die Nummer eins.
Ja.
Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die mehr als die 10 Siege holen als letztes Jahr. Da gebe ich dir recht, weil...
Aber für mich geht es gar nicht unbedingt um... Aber ja, also 10 Siege werden sie, glaube ich, wiederholen und vielleicht ein paar mehr. Aber darum ging es mir gar nicht. Ich glaube, dass die echt uns einfach Spaß machen werden und insgesamt
ausgeglichener sind. Ich glaube, der Bucks wäre schon der Schritt zur positiven Überraschung. Genau wie du es gesagt hast, das war da einer deiner Eingangssätze, dass sie ein Playoff-Spiel gewinnen würden.
Ja, genau.
Das wäre dann...
Ja,
das nicht, ob es dann 10 oder 11 oder 12 Siege sind... Playoffs schaffen sie, sondern dass du dann in der ersten Runde auch wirklich weiterkommst oder kompetitiv bist und dann vielleicht dann knapp ausscheidest, aber halt dabei bist bei der Spitze in der starken NFC.
Total, ja.
Gut, wenn es eine größte Überraschung positiv gibt, gibt es eine größte Überraschung negativ natürlich auch.
Ja, so ist das.
Habe ich lang rumgetan, muss ich zugeben.
Ich auch. Ich bin gespannt, wenn du jetzt hast, weil ich hab sehr lange rumgetan, wirklich sehr lange. Ich kann an der Stelle mal sagen, ich hatte mal kurz die Cowboys, aber nicht jetzt wegen Pickens nicht mehr, sondern da habe ich wirklich kurz drüber nachgedacht. Ich bin gespannt, wenn du jetzt hast.
Okay. Also für mich, ich hatte auch zwei Teams. Hast du ein Team?
Ja, eins. Ich hatte nur ganz am Anfang zwei, weil ich dachte, da sind wir gleich unterwegs, weil
dann
schlechter
Rekord. Machen wir es jetzt umgekehrt, weil ich auch zwei habe. Also ich habe mich für eins schon entschieden.
Okay.
Mach du mal, welches du dann hast, ob wir da eine Überschneidung haben.
Bevor ich jetzt in meine Notizen rüberslide, gehe ich hier wieder in unsere Maske, wo wir uns auch sehen können, damit ich deine Reaktion sehen kann. Überraschung negativ habe ich die Houston Texans.
Ohne, die hatte ich in meiner Verlosung gar nicht mit dabei.
Okay, gut. Soll ich dir sagen, warum?
Gerne.
Also, letztes Jahr ja schon so ein bisschen wackelig. Ich sag mal so, positiv bei den Texans ist, sie haben normalerweise, auch von dem Namen her und von der Qualität der einzelnen Spieler, eine Top-5-Defense. Das muss man ehrlicherweise sagen. Sie haben CJ Stroud, der sich ein bisschen dann wieder gefangen hat, und sie haben einen geilen Receiver mit Nico Collins. Dadurch alles cool, dadurch werden sie auch ihre Spiele gewinnen, glaube ich. Ich finde aber grundsätzlich ist da immer noch einiges an Fragezeichen für mich persönlich da. In der Secondary zum Beispiel, wenn wir mit der Defense anfangen wollen, ja, CJ Gardner-Johnson ist mit dabei, Petrie ist mit zurück, der war ja auch verletzt. Das sieht jetzt erstmal besser aus. An der Line vorne haben wir immer von diesen beiden Herren gesprochen, ja, Will Henderson
Daniel Hunter.
Danke, Daniel Hunter. Die Interior Line ist mir da noch ein bisschen zu dünn nach wie vor. In der Offensive haben sie einen neuen Offensive Coordinator, neuen Offensive Line Coach, weil da mussten sie viel machen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich aber sage, das wird eine negative Überraschung, weil ich mich frage, wie soll das mit der Offense gehen? Also die Defense ist ein kleiner Punkt, die Offense ist der größte Punkt da bei mir. Also die Defense kann wirklich nach wie vor richtig gut ausschauen.
Defense sage ich jetzt schon, Top 3 Defense nächstes
Jahr.
Genau,
sage ich ja. Normalerweise Top 5, für dich sogar Top 3 Defense. Aber wie genau diese Offensive Line aussehen wird, weiß man nicht. Weiß man nicht? Es ist eigentlich völlig offen.
Das kommt jetzt ganz überraschend, dass du über die O-Line reden willst.
Ja, genau. Ja. So, das ist das Herzstück des Footballs am Ende des Tages irgendwie. Laramie Tunsil weggetradet zu den Washington Commanders. Es gibt keinen richtigen Anker mehr. Man muss jetzt erstmal gucken, wer da wo spielt. Das wird jetzt alles im Training Camp und so dann alles stattfinden. Alles gut. Wide-Receiver-Position. Tank Dell nach einer sehr schweren Verletzung wird wahrscheinlich am Anfang der Saison noch gar keine Rolle spielen, kann ich mir vorstellen. Stephon Diggs ist weg, war jetzt am Ende auch verletzt.
Müssen wir damit, also was man jetzt auch so lesen konnte die letzten Tage, der wird 2025 kein Spiel machen können.
Korrekt. Stephon Diggs ist jetzt auch weg, heißt, die haben nur Nico Collins, der übrigens auch einige Spiele verletzt war letzte Saison. Christian Kirk ist neu mit dazugekommen. Ja, Christian Kirk, ich fand den mal richtig cool, ist solide, mehr halt aber auch nicht. Das ist dann so einer, der im Slot mal vielleicht auch ein bisschen vertikaler gehen kann, aber Mai. Noch ein Rookie, Jalen Noel bekommen, okay.
Und Shane Higgins, vergiss mit Shane Higgins nicht.
Ja, wollte ich gerade sagen. Als Outside Receiver. So, sieht gut aus. Ich glaube aber, also mein Fazit ist halt da, dass das, was sie letztes Jahr an Siegen gehabt haben, oder generell, wenn wir diese 10 Siege mal als Benchmark nehmen, was wir jetzt schon häufiger jetzt auch gesagt haben, dann wird es, glaube ich, schwer, auch in einer für mich vermeintlich sehr schwachen Division. Jacksonville, muss man auch mal gucken, kommen wir vielleicht später noch drauf.
Wird aber tendenziell besser, oder?
Ja, wird tendenziell besser. Für mich aber zwei Teams, die da halt brutal schwach sind, finde ich, aber später mehr. mir erschließen sich halt einige Dinge dann nicht. Vielleicht, die haben mit Sicherheit einen Plan. Ich glaube halt aber, die Defense kann das nicht so tragen, weil wir haben letzte Saison auch von dieser Top-Defense vieles gesehen. Aber Christoph, ehrlicherweise waren wir letzte Saison auch in den Endzone-Sendungen ab und an ein bisschen enttäuscht, dass die Defense, wo wir zum Beispiel im Vorlauf drüber gesprochen haben, boah, Pass Rush, geil. Und dann kam da relativ wenig. Und deswegen glaube ich, die Defense wird sie tragen. CJ Stroud muss sich wieder steigern, muss wieder die Konstanz finden. Aber wenn vor ihm da so viele Fragezeichen sind, ist es echt schwer für ihn. Und deswegen wird es für mich, glaube ich, die größte Überraschung sein, dass die zumindest mal bis Mitte der Saison, vielleicht trainen sie ja noch irgendwas oder machen noch was, bis zur Mitte der Saison echt Probleme haben werden, auf Siege zu kommen.
Genau, größte Überraschung, negativ.
Größte Überraschung, negativ für mich.
Ja, spannend.
Sorry, war jetzt ein langer Monolog, aber ich bin
da echt ein bisschen... Wäre ich vorm Draft, glaube ich, mitgegangen, aber mir hat das insgesamt ganz gut gefallen, was sie gemacht haben. Also,
wegen Defensive,
brauche ich nicht mal kurz alles runterrattern. Ja. Ich glaube, dass es nächstes Jahr, was die da gemacht haben, das ist für mich eine Top 3 Defensive. Ich freue mich unfassbar auf die. Ich war da nicht ganz so kritisch, auch wenn es im Ende oder zum Ende der Saison hin manchmal ein bisschen enttäuschender war als gedacht. Aber du hast zum Beispiel noch so einen CJ Gardner-Johnson dazu bekommen. Also da hat die Mecole Ryan schon viele, Puzzlestücke ist eigentlich das falsche Wort, so Figuren, Schachfiguren, um so vielleicht zu sagen. Ja. Ich bin beim Receiving Corps mit den ganzen Abgängen, dachte ich, das wird schwierig, aber ich fand's ehrlich gesagt, so wie es jetzt dann lief, mit Higgins, mit Jalen, ich weiß gar nicht, heißt er Noel?
Noel, ja.
Noel, finde ich, hat man eigentlich fast das Maximum da eigentlich da rausholen können aus dem Draft. Und ja, diese O-Line, das ist der Knackpunkt. Aber ich finde, sie haben's, ich hätte es nicht gedacht, dass ich sage, einigermaßen gut gelöst. Also der Trade von Laremy Tunsil macht für mich immer noch keinen Sinn. Du hast jetzt Cam Robinson auf Left Tackle erstmal. Das muss natürlich super funktionieren. Du hast daneben Laken Tomlinson. Muss auch funktionieren. Auf der anderen Seite Trent Brown sollte auch funktionieren. Und die da waren, waren jetzt ja scheiße.
Ja, aber das sind zwei von den ersten drei Namen sind für mich schon Fragezeichen. Ja,
definitiv. Die O-Line wird doch das große Fragezeichen sein. Ich fand Arionte Ursary, den sie im Draft geholt haben in der zweiten Runde, das würde mich nicht wundern, wenn der auf einmal Starting Left Tackle wäre.
Sicher, ja.
Das ist echt ein Talent. Der Pick gefällt mir richtig, richtig gut. Die Texans waren für mich nicht so, dass ich sage, da gibt es eine Riesensteigerung oder sowas. Die werden in der Division, die, glaube ich, nächstes Jahr besser ist, aber immer noch nicht gut. Mhm. Immer noch souverän die Eins werden. Und bei negativer Überraschung, ich wäre vorm Draft, wäre ich zu 100% mitgegangen.
Ich bin
nach dem Draft gehe ich nie mehr mit.
Ich bin beide. Deswegen habe ich die beiden Wide Receiver extra auch noch genannt, weil das ja schon etwas ist, was sie adressiert haben. Da kann man immer sagen, hey, super. Und das ist ja hier auch ein way too early Power Ranking oder Eindrücke von uns. Keine Frage.
Wir haben
aber für mich erschließt sich das in der Offense halt einfach aktuell noch überhaupt nicht. Auch wenn das Spieler sind, die Sinn machen in den Ergänzungen, gerade im Wide Receiver Room. Bei der Defense, wie gesagt, bin ich total begeistert, glaube aber halt, dass die da dieses Niveau auch erstmal erreichen müssen und wenn dann die Offense nicht so klickt, wird's halt auch schwer, haben wir oft genug gesehen. Deswegen glaube ich, wir erwarten alle, dass die Division gewinnen vielleicht, auch wenn sie eine bessere Division ist. Wir erwarten alle, dass sie 8 bis 12 Siege vielleicht holen können, mit dieser Defense vor allen Dingen. Und deswegen, glaube ich, werden wir überrascht, weil sie da lange brauchen, bis sie das sammeln. Das ist so mein Punkt, wenn man so
die
will.
O-Line spielt da durchaus mit, weil das ist nicht nur ein Fragezeichen, da gibt's eigentlich 5 Fragezeichen. Und da ist Trent Brown dann wahrscheinlich der souveränste auf der rechten Seite, nach jetzigem Stand der Dinge.
Genau. So ist das bei mir mit der übernegativen Überraschung. Lustig. Wen hast du denn jetzt von den
Also ich hatte zwei, ich mache ein Teams. Team ganz, ganz schnell und da mache ich es einfach so, weil ich nicht glaube, dass sie wieder so viele Siege holen, die Detroit Lions.
Ja, verstehe ich.
Werden nicht wieder 15 Siege holen. Ich. Die Division ist nicht leichter geworden, ganz im Gegenteil, mit den Bears wird ein Team dabei sein, was, glaube ich, mehr Siege holt. Und ich lese da einfach das nochmal vor und dann will ich mit den Lions schon fertig sein. Die Auswärtsgegner, die sie haben. Spielen in Chicago, in Green Bay, in Minnesota, also Minneapolis, in Washington, in Philadelphia, in Cincinnati bei den Bengals, in Baltimore, in Kansas City, bei den LA Rams. Boah, ja, bist du wahnsinnig.
Das ist ein krasses Programm, ja. Case also, closed. Ich finde,
das ist das Auswärtsspiel wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, ich könnte es ja nicht sagen. Also es ist brutal.
Bin ich total bei dir, weil das ist genau das, was ich so ein bisschen bei den Texans auch meine. Man erwartet von den Lions aufgrund der letzten Jahre, dass die halt krass sind, aber mit dem Spielplan und den Veränderungen, die sie haben, wäre man tatsächlich negativ überrascht, wenn es dann nur noch 10 Siege sind plötzlich.
Genau, weil also
5 weniger ist halt schon eine Wucht, ne?
Zum Beispiel. Komplette neue Coordinator, die kommen zwar, glaube ich, alle irgendwie passig daher, entweder aus dem eigenen Stall oder woanders her und waren schon mal da, trotzdem, die sind alle weg einfach, die Ben Johnsons und Aaron Glenns. Und das ist eine Aufgabe. Ich glaube immer noch, dass die um die Playoffs mitspielen. Das wäre jetzt Quatsch, was anders zu behaupten. Ich glaube auch, dass sie die Division immer noch gewinnen können. Aber das wird anders laufen als letztes Jahr.
Sie müssen
und deswegen, ich will gar nicht so lange über die Lions reden.
Passt.
Mein Team, die größte Überraschung negativ, werden die Miami Dolphins werden.
Ja, habe ich drüber nachgedacht.
Ich will nicht zu sehr schon in die Tiefe gehen, weil, ohne zu sagen, was wir nächste Woche machen, da könnten die auch eine Rolle spielen. Ich sag's ganz brutal jetzt. Sorry, liebe Dolphins-Fans. Wer hätte das vor ein paar Jahren, eigentlich letztes Jahr auch noch gedacht, also vor der letzten Saison, wo wir da jetzt landen. Ich finde, die haben ganz genau einen Cornerstone in ihrem Roster. Und das ist der Von Agen. Alle anderen sind
weil
für mich...
Weil er dein Fantasy-Running-Back ist wahrscheinlich. Wie immer.
Schön wär's, würde ich nehmen. Natürlich gibt's noch einen Jalen Waddle, alles gut. Ja. Aber es ist für mich der eine Cornerstone im Roster, wo ich sage, das ist für mich ein gesetzter Mann. Selbst ein Tyreek Hill hat für mich Fragezeichen. Der hatte jetzt 2024 zum ersten Mal seit 2019, damals noch bei den Chiefs, weniger als 1000 Receiving Yards. Der hat einfach zu viele Baustellen drumherum. Der hatte nur in der Rookie-Saison 2016 bei den Chiefs weniger Touchdowns. Da waren 6 genauso wie jetzt. Also, Tyreek Hill, weiß nicht, ob die Karriere so langsam diesen Downfall hat, der dann eben schnell einsetzt. Und die Offense ist immer noch, glaube ich, gut.
Ja.
Aber die Defense hat für mich die meisten Fragezeichen. Was ist los mit einer Fitness oder mit dem Fitnesslevel von Shane Phillips, Bradley Chubb? Wie kommen die zurück? Was passiert mit Jalen Ramsey?
Ja.
Wie gut ist denn Kenneth Grant, der Tackle, der Nummer 13 Pick? Deswegen, das sind so viele Fragezeichen bei den Dolphins, die ich selber auch noch nicht beantworten kann. Die waren 8-9 letztes Jahr. Und ich habe mir auch da den Spielplan mal angeschaut, einfach so, um so ein Gefühl zu bekommen, was haben sie für Gegner? Weil bei den Lions, die werden trotzdem gut sein, trotzdem ist das Auswärtsprogramm, also sowas habe ich noch nie erlebt. Ist brutal. Für mich haben die bisher 4 realistische, sichere Siege. In Cleveland, daheim gegen die Patriots, daheim gegen die Jets und daheim gegen die Saints. Alles andere sind für mich keine klaren Siege. Natürlich können sie dann trotzdem 4 Siege mehr holen. Aber es werden keine leichten Aufgaben sein. Dann bin ich bei 4 Siegen bei den Dolphins.
Ich bin da tatsächlich, ich habe auch über dieses Team nachgedacht an dieser Stelle, ehrlicherweise. Genau aus gleichen Gründen, wenn man übrigens ja auch noch betrachten muss. Waddle war sehr verletzungsanfällig zuletzt.
Auch das, genau.
Dann Tyreek Hill, wenn ich mich nicht irre, hat er immer noch diese Handgelenksnummer, wo er am Anfang im Training Camp nicht dabei sein wird. Dann hat er seine Thematik mit Babys, Frauen oder sonst irgendwas. Ja, das darf man vielleicht manchmal nicht zu hoch hängen, wenn das Spiel läuft, aber trotzdem. Da muss man ehrlicherweise sagen, Tour braucht man nicht
überreden. Wenn er nicht während dem Spiel ein neues Baby zeugt, dann sollte es klappen, aber sicher kann man sie auch nicht sein.
Über Tour, das Fass brauchen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, die Geschichte haben wir alle schon 1000 Mal gehört. Deswegen bin ich da auch bei dir. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da ein bisschen diese Aura, diese Offensive von vor 2 Jahren letztes Jahr schon abhanden gekommen ist.
Absolut.
Und dieses Jahr noch mehr abhanden gekommen ist. Plus die Defense sehe ich auch, dass es insgesamt eher verschlechtert, das macht ja kein Team mit Absicht, aber vom Gefühl her, von uns jetzt hier über einen großen Teich gesehen, schwächer geworden ist.
Ja, du bist in so einer Transition, du hast einen Javon Holland verloren, das wäre vielleicht so ein Cornerstone in der Defensive gewesen, da holst du mit Melifonwu einen guten, soliden Ersatz, aber das ist ja nur eine Transition, das ist ja keiner, auf den du jetzt dann, weiß ich nicht, die nächsten 5 Jahre dann aufbaust auf Safety. Also das sind lauter solche Sachen, solche Positionen und gar nichts gegen Melifonwu, der ist noch jung, aber der ist natürlich nicht die Qualität meines Erachtens. Oder kann er nicht haben, die einen Javon Holland gehabt hätte. Jalen Ramsey ist vielleicht dann auch weg. Also wer weiß das schon. Ah, die Defensive wird ihnen große Probleme machen. Und dann, glaube ich, wird das auf negative Art und Weise die, ja, größte negative Überraschung sein in der nächsten Saison, die Dolphins, weil man die vielleicht auch immer noch alles im Kopf verortet, weil die Defensive, nochmal, da sind immer noch gute Leute dabei. Aber letztes Jahr war schon Agent eigentlich der beste Offensivspieler und der war bei weitem nicht mehr so effizient wie im Jahr davor. Ja. Also das Laufspiel per se war nicht so effizient. Bin ich gespannt
bei den Dolphins. Total.
Habe ich allergrößte Bauchschmerzen.
Und es obliegt ja der Kategorie größte Überraschung negativ, dass man das nicht erwartet. Deswegen haben wir da jetzt die Texans, die Dolphins oder auch andere. Apropos negativ, kommen wir zu unseren Flop 3 jeweils. Ich könnte mir vorstellen, Christoph, wir haben uns, ihr merkt es vielleicht vorher extra nicht abgesprochen diesmal.
Muss vielleicht dazu sagen, also Flop 3, die drei schwächsten Teams, die wir sehen nächstes Jahr, sprich die höchsten Chancen haben, hoch zu picken.
Genau, und ich gehe mal davon aus, dass 2 aus 3 wir komplett gleich haben.
Würde mich schwer wundern, wenn nicht.
Würde mich wirklich schwer wundern, wenn nicht. Das müssten die Saints und die Cleveland Browns sein, korrekt?
Ich glaube, es geht um die Reihenfolge.
Ja. Da habe ich mir keine Gedanken gemacht, tatsächlich, bei einem Flop 3, weil die sind für mich auf einer Stufe. Also da kannst du.
Ja, ich habe auch die Saints und die Browns.
Ich weiß nicht, ob wir das nochmal großartig durchkauen müssen. Wir haben es ja bei den Browns vor allen Dingen nach dem Draft letzte Woche schon gemacht mit der Quarterback-Situation, mit die Offensive Line ist übrigens für mich da auch ein großes Thema. Die war mal richtig gut, die wird aber immer älter und immer schwächer.
Und ich glaube auch da, ohne es jetzt auswendig zu wissen, wird es auch vertragstechnisch interessant auch werden das, beim einen oder anderen.
Korrekt.
Ja, vielleicht kann man es vergleichen, Cleveland und Saints. Ja. Für mich sind die Saints sogar noch schwächer, weil den Benefit of the Doubt gebe ich den Browns. Die haben für mich zumindest in Woche 1 einen Quarterback, den ich starten lassen kann mit Joe Flacco.
Das stimmt.
Ob das auf Quarterback alles so gut ist, hört da gerne nochmal letzte Woche rein, da haben wir das ausführlich besprochen, deswegen bin ich bei dir. Die Browns müssen, glaube ich, nicht mehr in Gänze durchkauen. Aber mit Joe Flacco, glaube ich, hast du einen, der zumindest mal die ersten 5 Wochen spielen kann. Ja. Ganz ehrlich, sehe ich bei den Saints nicht. Bei Derek Carr auch heute gab es die Meldung dann Mittwoch, wenn wir aufzeichnen, noch nicht ganz klar, wie das weitergeht mit der Schulter, wann er zurück ist. Und Tyler Schock ist für mich kein gleichwertiger Ersatz, geschweige denn Spencer Rattler, der noch da ist.
Da träumen sie ja immer noch davon, dass sie den zu ihrem zukünftigen Franchise-Quarterback aufbauen. Das muss man halt mal auch abwarten. Ne? Also
ich will den einen noch den anderen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bei den Saints, wenn wir darüber springen, auch in der Offensive Line nach wie vor individuelle Fragezeichen sind. Und das ist dann für den Spencer Rattler auch nicht einfach. Am Ende des Tages muss man da auch sagen, der Unterschied ist dort bei den Saints, warum die tatsächlich noch schlechter sein können, auch in der Defense. Die sind im Pass-Rush und im Corner auch sehr schwach besetzt. Das ist bei den Browns namhaft immer noch ein bisschen besser. Allerdings muss man da auch sagen, dass die bei den Browns auch ein bisschen diese Aura da verloren haben, diese Impact-Player, auch wenn die Namen da immer noch da sind. Und warum die Browns vielleicht auch Nummer 31 und die Saints Nummer 32 sein können dann, bei den Browns, auch wenn sie es nicht mehr sind, sowas wie zum Beispiel Njoku oder Jerry Jeudy, das sind Playmaker, die aber auch nie konstant sind, egal welcher Quarterback
das stimmt.
Oder sie sind sehr Quarterback-abhängig auch. Und das kann Joe Flacco sein. In den ersten 5 Wochen, da gebe ich dir recht, bei den Saints, mit ja auch noch Rookie-Headcoach Kellen Moore, ist irgendwie alles noch völlig offen, wer da überhaupt dann mal auftribbeln wird.
Und jetzt ist erst Mai, aber mach mal das Death-Chart von den Saints auf, bei wie vielen Spielern ein Q dran ist, weil die natürlich jetzt als questionable sind, weil wir zum Beispiel auch nicht wissen, was ist denn los mit Chris Olave, mit Rashid Shaheed, die von Verletzungen kommen.
Ja, stimmt.
Gerade Olave, der 100 Gehirnerschütterungen schon hatte, der arme Mensch. Also das sind so viele Sachen, wo ich allerhöchste Bauchschmerzen habe oder Probleme mit dem ganzen, auch also mit der Timeline schon Probleme. Warum holst du dir Justin Reed, Safety von den Chiefs, für 3 Jahre 31,5 Millionen? Ja, der bekommt 10,5 pro Jahr, das ist Platz 19 bei den Safeties, aber das ist eigentlich Geld, das ich mir sparen kann, weil ich, also wo ist die Timeline Richtung, ja, Playoffs ja eigentlich, wenn ich einen Justin Reed mir hole? Ja. Ich verstehe es nicht so ganz und wenn jetzt ein Carr auch noch ausfällt mit Tyler Schock, kann der hinter der O-Line echt sofort verbrannt werden. Saints für mich das schwächste Team Stand heute.
Ja, für mich auch. Könnte aber auch natürlich die größte Überraschung positiv sein, wenn sie plötzlich 3 Siege holen.
Die Division gewinnen.
Ja, nee, aber 3 Siege wäre schon die größte Überraschung. Ja, wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, oder 5 Siege holen. Ja, schauen wir mal. Ja, also Browns und Saints für uns beide die beiden schwächsten Teams
Stand jetzt. Ich hatte da keine Idee. Ich sag's dir ganz ehrlich, da habe ich so lange rumgetan.
Ich ebenfalls und ich weiß jetzt schon, dass du sagst, ich weiß ganz genau, was du sagen wirst. Christoph Standler wird jetzt in wenigen Sekunden gleich sagen, okay, wow. Nee, du sagst ganz oft dann, okay, wow. Ich habe als Flop 3, vielleicht aber auch, weil ich sie bei Überraschung negativ eigentlich erst reintun wollte, vielleicht sehr hochgegriffen, aber alles stand jetzt und von meinem Gefühl her, die Indianapolis Colts.
Okay, wow, du Trottel.
Ich wusste, dass du eh sagst, egal, was ich sag. Ja, ich sag dir, also... jetzt muss ich meine Notizen wieder aufmachen, dass ich nichts Falsches sage.
Wenn die dann bei dir das drittschwächste Team sind, wäre das ja eigentlich auch Team gewesen für größte Überraschung negativ, oder?
Das habe ich ja gerade gesagt, ja. dass ich da gedacht habe, dass ich sie da
okay, dann war ich da schon geistig abwesend, weil ich jetzt die ganze Zeit mit dem Kopf schon durchgespult habe, wer kommt da jetzt?
Nee, also ich hatte sie auch in der cool, Überraschung negativ und habe dann aber irgendwie gedacht, ich erkläre warum. Also zum einen muss immer positiv anfangen, enorme Upgrades in der Free Agency bekommen, in der Secondary mit Javarius Ward, mit Cam Bynum, überragende Spieler, auch Geld bezahlt. Die Defensive Line finde ich ganz gut und die Frage, die sich da aber stellt, warum ich sie dann da unten habe, ist, wie ist denn eigentlich die Ausrichtung unter dem neuen Defensive Coordinator Lou Anarumo, der jetzt kein gutes Jahr hatte und auch in den letzten Jahren immer mal wieder aneckte, beziehungsweise mit den Bengals ja eine schlechte Defense hatte. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich glaube, dass es eine Mischung aus größter Negativüberraschung und für mich Flop 3, in dem Fall Platz 30 in der NFL ist am Ende der Saison, Stand jetzt. Für mich ist diese Offensive mit dieser Quarterback-Situation, das macht für mich keinen Sinn. Ich mag die Colts total, das werdet ihr auch gleich später hören, noch im Interview mit unserem Tight End, der bei den Colts ist. Mit
Stimmt,
Max
das
Lang. Deswegen sorry,
Max. Das hast du ihm nicht erzählt.
Nee, das habe ich ihm nicht erzählt. Deswegen sorry, Max, an der Stelle. Also wir haben Quarterback Anthony Richardson und sie haben Daniel Jones dazu geholt. Da habe ich mir hier, ich lese es mal vor, was ich mir hier aufgeschrieben habe in meiner Notiz. Da steht nach Daniel Jones, so mit 15 M's. Da passt doch erstens der Spielstil von den beiden schon mal gar nicht irgendwie zusammen. Es ist ein enormer Druck drauf, weil alle, die gesamte Franchise möchte und der Spieler auch selbst, dass Anthony Richardson liefert und liefern kann und er muss liefern.
Es gibt ja diese Quarterback-Competition, die sie ganz offen ausgerufen haben, was ich auch schon horrend finde.
Ja, aber das ist ja genau das Problem. Erinnere dich letzte Saison, als sie den gebencht haben und dann, ah nee, jetzt ist es doch wieder die Antwort mit Joe Flacco zusammen. Das war ja auch völlig wild. Und das sehe ich irgendwie jetzt auch am Anfang der Saison schon kommen. Deswegen finde ich, da ist so viel fraglich und Fragezeichen sagen wir oft, aber einfach irgendwie im Argen liegend. Die Offensive Line hat Substanz verloren mit Ryan Kelly, mit Will Freeze, auch wenn der mal öfter verletzt war, sind jetzt zwei weg, das ist okay. Der klare Outside-Receiver fehlt für mich, für Richardson, für mal seine langen, risky Dinger. Der hat eine Completion-Rate von unter 50%. Warum? Weil er auch tief wirft. Warum hat er dann aber eine schlechte Completion-Rate? Weil er erstens unfassbar viel Druck bekommen hat aufgrund einer wackeligen Offensive Line häufig, weil er sich falsch entschieden hat, in welche Richtung er rausrollen soll. Und drittens, weil kein Receiver da ist, der 50-50-Bälle fangen kann. Sie haben Downs, sie haben Pittman, die man beide richtig gut finden kann. Sie haben den Rookie Tyler Warren dazu bekommen, der natürlich dann auch mittig unterwegs ist. Das sind drei Spieler, die ihn unterstützen können, die ich auch gut finde, aber die eben auch müssen. Und im Zusammenhang mit diesem Spielstil von Richardson, mit dieser Offensive Line, die weder in der Pass Protection als auch in der Lauf Protection wirklich gut war, und das jetzt nach wie vor so ist, glaube ich, dass die uns sehr negativ überraschen, um das immer noch ein bisschen abzuschwächen, aber für mich Flop 3 ist, weil diese Offense wird Stand jetzt für mich vom Gefühl, vom Lesen her grauenvoll sein. Und was ist die Antwort mit Daniel Jones? Warum schmeiße ich den dann da rein? Das ist ja wieder eine ganz andere Ausrichtung vom Scheme her. Da kann ich nicht immer APO spielen. Da kann ich nicht mit Anthony Richardson, wie ich es da machen würde, scramblen, rauslaufen, Quarterback Draws machen. So, deswegen passt das für mich alles nicht zusammen und ich glaube echt, dass die große Probleme bekommen werden. Hab aber an diesem Flop 3 Spot echt lang überlegt und sie deshalb, wie gesagt, auch erst bei der negativen Überraschung drin, mich dann aber entschieden. Für mich passt dann nicht viel zusammen. Deswegen stand jetzt Flop 3.
Dann wir hatten die letzten, was waren es, 2 Jahre immer gesagt, oh, das ist eine Top 3 O-Line. Und die ist eben jetzt nicht mehr Top 3, weil genau. Du mit Fries, weil du mit Kelly schon 2 Leute da einfach verloren hast, die nicht 1:1 zu ersetzen sind. Ich zum Beispiel bei der Defensive bin ich eigentlich sehr positiv mit Anarumo. Ich glaube, das könnte.
Ach so, mit Anarumo, ja.
Ich glaube, das könnte funktionieren, weil er da bessere Voraussetzungen hat als bei den Bengals. Da kam zum Beispiel so ein Bynum noch dazu aus Minnesota.
Hatte ich gesagt, sind krasse Spieler.
Genau, absolut, ich glaube, Javarius Ward von den Niners. Also ich glaube, das. Aber auch da sind wir erstmal im Mai. Auf das, was wir beim Papier haben. Wir haben sie noch nicht spielen sehen. Nee. Das größte Problem ist für mich wirklich einfach, dass in der Offensive nicht viel passiert ist, dass du eher in der O-Line, also du bist schwächer geworden, du weißt nicht, wer dein Quarterback ist, du hast, glaube ich, Richardson enteiert, dass es diese Quarterback-Competition gibt. Ja. Und dass auch Steichen sich da überlegen muss, ob das überhaupt das Richtige ist mit Richardson. Warum hat er so eine niedrige Percentage auch? Weil er halt immer nur tief geht. Tief gehen soll, tief gehen muss. Da stimmt's, glaube ich, grundsätzlich nicht so. Deswegen die Colts, ja, ich bin da irgendwie dabei, dass das für mich mit einer der größten Wundertüten ist. Hätten vielleicht als Kategorie machen können, noch Wundertüte.
Ja, aber um das nochmal wirklich zu unterstreichen, weil es gibt ja bei fast allen Teams hast du Units, die richtig gut sind, und ich finde, bei den Colts in der Defense sieht es klar besser aus als in der Offense. Wie zum Beispiel auch bei den Browns, die wir als Flop 3 haben. Da reden wir immer über Defense, gerade von den Namen her, eigentlich ganz gut. Es gibt nur ein Team, das auf beiden Seiten ist, weil es katastrophal aussieht, und das sind die Saints gerade. So, bei den anderen Teams findest du immer Argumente, wo du sagst, ja, das ist doch aber eigentlich eine gute Unit, das ist vielleicht sogar eine gesamt gute Defense.
Und das finde ich bei den Colts, Browns finde ich die Defense nicht gut.
Ja, nicht mehr, hatte ich ja gerade gesagt. Ja, korrekt. Korrekt. Und nicht mehr so, wie es war, genau. Und deswegen sage ich bei den Colts halt auch, da sind schon Namen dazugekommen, hatte ich ja eingangs gesagt, und auch diese Defense generell, aber ich traue dem Braten mit Lou Anarumo noch nicht, und was sie da für einen Plan haben, lass mich denn gerne da aber auch dann positiv überraschen. Für mich das große Problem ist aber die Ausrichtung in der Offense, weswegen sie Probleme haben werden, mit Teams mitzuhalten und Punkte zu machen.
Aber ja. Es ist ja wahnsinnig spannend, weil du ja gesagt hast, die Texans könnten, oder es war doch die negative Überraschung, die Colts und die alle aus der Division, heißt dann, dass die Jaguars und die Titans bei dir deutlich besser sind.
Nein, die Titans habe ich mit in dieser Verlosung gehabt, bei diesen beiden Kategorien, wo ich sie rein mal schmeiße, und habe dann gestern Abend diese Vorbereitung gemacht für heute und gemerkt, ich kann doch nicht alle aus der AFC South nehmen.
Ja, bei mir kommt jetzt als drittschwächstes Team Tennessee Titans.
Ja, genau. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm, ich mache was anderes, weil ich hatte die Titans auch und dachte, die muss ich eigentlich negativ überraschen, habe mich dann für die Texans entschieden, weil ich dachte, das ist wirklich eine Überraschung, bei den Titans erwarten wir es vielleicht.
Du bist in der AFC South und Matrix gefangen.
Ja, genau. Und dann habe ich so gedacht, aber wenn ich jetzt Flop 3 Colts und Titans aufschreibe, kann ich nicht machen. Aber dann hast du sie ja, das ist doch gut.
Das heißt, der Divisionssieger in der AFC South nach dem Flo Hauser Prinzip hat 6 Siege.
Die AFC South wird die neue NFC South sein, ja, und die Jaguars und die Texans werden sich darum streiten, mit wenig Siegen und einem negativen Rekord diese Division zu gewinnen, ja.
Also dieser drittschlechteste Team fand ich extrem schwer, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte erstmal so mir wieder den Rekord letztes Jahr angeschaut. Die Giants sind für mich besser geworden. Die Titans, komme ich gleich dazu, sind für mich auch besser geworden. Die Raiders, dachte ich, da ist mir jetzt eingefallen, warte mal, die haben jetzt Geno Smith, die haben einen Quarterback.
Ja.
Die haben Chanty, also das ist völliger Nonsens. Die Raiders sind viel höher anzusiedeln, die Patriots sind besser, die Jaguars. Mal schauen, trotzdem erwarte ich, dass die besser sind. Die Saints,
ich glaube, da erwarten wir immer noch zu viel bei den Jaguars, mal als kleine Fußnote.
Könnte gut sein. Ja. Und trotzdem habe ich mich dann für die Titans entschieden, weil halt wir immer noch nicht sagen können verlässlich, wie gut Cam Ward wirklich ist in der NFL, logischerweise, weil es ein Rookie-Quarterback ist. Völlig egal, ob der an Nummer 1 gepickt wurde, an Nummer 30, an Nummer 170. Ja. Wir wissen nicht, wie gut er ist in der NFL. Und grundsätzlich, finde ich mal, haben sie viel Gutes für ihn gemacht. Das haben wir die letzten Male auch schon so ein bisschen angekündigt oder auch besprochen, dass die Titans da, finde ich, in der O-Line was gemacht haben, wo du sagst, okay, das ist für den Rookie-Quarterback schon mal richtig gut. Ob dann Dan Moore überbezahlt ist oder nicht, brauchen wir nicht drüber streiten. Trotzdem soll es auf Left-Tackle da ein Upgrade sein. Du hast auf Right-Tackle J.C. Latham. Du hast Kevin Seidler geholt, ist auch ein guter Guard. Also die haben viel gemacht, damit die O-Line besser ist als das, was Will Levis auch hatte. Du hast Tyler Lockett dazu geholt. Der ist bei weitem nicht mehr so gut wie vor ein paar Jahren. Völlig klar. Trotzdem ist Tyler Lockett auch kein Vollblinder. Deswegen, ja, da sind gute Voraussetzungen da. Trotzdem, keine Ahnung. Wir haben Cam Ward noch keine Sekunde NFL-Football spielen sehen. Auch das müssen wir uns, glaube ich, erstmal anschauen. Und dann bei der Defensive glaube ich schon, dass die wieder eigentlich solide sein könnte. Aber sie haben halt immer noch keinen guten Pass-Rush. Und wurden auch nicht wirklich verbessert oder haben sich da verbessert. Landry hatte 9-6, war der Beste, der ist nicht mehr da. Danach kommen Jeffrey Simmons und Arden Key. That's it.
Ja.
Ich schaue mal kurz rein, wen sie gedraftet haben. Auf der Position meines Wissens war da bei den Titans den Oladejo.
Genau.
Das ist so eigentlich dann, wo ich sage, der muss wahrscheinlich
Zweitrunden-Pick,
schon ein bisschen mehr an Rolle haben, um dann vielleicht sogar der beste Pass-Rusher zu werden.
Ja.
Keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist schon, aber also bei dem darf man oder muss man fast ein bisschen mehr schon erwarten, als vielleicht nötig wäre von einem Rookie-Edge-Verteidiger. Deswegen, sie haben es adressiert, aber halt, du kannst ja nicht alles im Draft adressieren. Da kann man dann, schau noch mal kurz, aber
ja, sie haben ja auch 3 Rookies in der Secondary, ne? Muss man auch dazu sagen dann, zwei, glaube ich, und insgesamt ja auch ein jüngeres Secondary, die sich ja dann auch ein bisschen noch herauskristallisieren, wer da spielt. Wir haben LeJarius Sneed noch hinten, der auch nicht mehr an diese Form immer so rankommt. Deswegen, ich hatte die da auch. Ich habe das auch ein bisschen so, bin mal so einige US-Seiten vor allen Dingen auch durchgeflogen und da haben viele auch die Titans eben in Platz 28 bis 32, die Colts sogar immer ein bisschen noch besser, Platz 26, sowas im Dreh. Und deswegen habe ich da auch überlegt und du hast es perfekt zusammengefasst, weil das ist genau meine Meinung und da brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen.
Jetzt habe ich sie, wo ich gemeint habe, auf Edge.
Ja.
Lorenzo Carter, Dramond Jones.
Ja.
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 Genau, das ist nicht so, dass da als O-Line-Gegnerische in Ehrfurcht erstarren wirst. Absolut, ja. Wie gesagt, mit Oladeyo, glaube ich, das ist ein guter Pick in der zweiten Runde. Der wird auch eine Rolle spielen, aber vielleicht muss er schon fast zu viel dann zeigen. Deswegen die Titans, ich finde sie besser. Letztes Jahr waren sie bei mir vielleicht ein bisschen, das vielleicht können wir streichen, waren sie zu hoch gehypt, weil sie Kohle rausgeballert haben. Nicht, dass den Patriots das dieses Jahr auch so passiert. Trotzdem, wir haben die zwei klar schwächsten Teams mit den sagst du, mit den Browns und den Saints. Und dann sind da viele Teams in einem Tier für mich. Und da habe ich mich jetzt für die Titans entschieden.
Ja, und viele auch aus der AFC South.
Ja, das ist wirklich so. Ja, es war mir so nicht bewusst, dass wir so viel über AFC South reden werden.
An der Stelle schreibt uns gerne mal, ne, was eure Top 5 sind, zu denen wir jetzt dann gleich kommen. Eure Flop 3, eure größte Überraschung. Auch wenn ihr Fan seid, schreibt uns gerne, was wir für einen Quatsch erzählt haben. Alles natürlich Stand jetzt. Mittwochnachmittag, 7. Mai, nehmen wir auf. In ein paar Stunden wird er dann online gestellt. Deswegen schreibt uns da auch gerne mal Feedback, bin ich sehr gespannt drüber und dann kommen wir zu unseren Top 5 Mini-Power-Ranking, wenn man so will.
5 nach 1 vor, oder?
Ist wahrscheinlich besser. Wollen wir so machen? Ja, okay, da muss ich nochmal kurz ummodeln, aber gerne. Magst du anfangen mit deiner Top 5, weil da muss ich kurz meine Notiz umändern.
Mein Platz 5 war schwer überlegt, da hatte ich drei Teams zur Auswahl, die Washington Commanders, die LA Rams oder, die sind es am Ende geworden, die Buffalo Bills.
Ja, habe ich auch. Ja.
Sind bei dir auch Fünfter oder höher?
Ja, sind bei mir auch fünf, ja.
Das war, wie gesagt, ein langer innerer Fight. Das Zitat gerade zu Offense haben wir in den News ja gehört vom GM von Bean mit den Punkten, die sie hatten. 8 Spiele in Folge, immer 30. Alles gut und schön. Trotzdem hast du im Championship Game eben keine 30 Punkte geschafft. Da waren es 29 und hast verloren gegen die Chiefs. Case closed. Also, ich will gar nicht so viel reden über die Bills. Da könnt ihr von letzter Woche auch nochmal reinhören.
Ja, glaube
ich. Wie gesagt, da geht's dann Kritik ist auch zu viel, weil der Draft ja nicht schlecht war. Mir war vielleicht ein bisschen zu einseitig auf die Defensive. Das hat alles so auch Sinn gemacht. Und Hairston, das war so ein bisschen mein Kritikpunkt in der ersten Runde. Ja. Der Speed hat denen auch gefehlt, gar keine Frage. Trotzdem wäre vielleicht meines Erachtens ein größerer, der da zur Verfügung gestanden hätte an der Stelle, noch passiger gewesen. Aber da lasse ich mich gerne überraschen. Die Bills werden trotzdem eine gute Mannschaft haben, weil du halt einfach fucking Josh Allen hast. Ganz also von genau, daher, das wäre ja Gotteslästerung, weil das Wichtige bei denen wird sein, das war letztes Jahr unter Sean McDermott das schwächste Jahr, was die Defensive anbelangt. Mal schauen, ob die Offense das Level halten kann, laut GM Bean ja, und dann gehe ich da mit, der wird es besser wissen, und selbst wenn sie ein bisschen schwächer werden, wird es immer noch eine gute Offense sein. Die Defense muss wieder besser werden. Das war das große Problem. Ich habe mal nachgedacht, Third Down Defensive hatten die also Third Downs zu 44% zugelassen. Zum ersten Mal unter McDermott, dass sie über 40% überhaupt sind.
Ja. Ja, und das finde ich schon, also ich habe sie auch als auf Platz 5. Ich hatte da übrigens auch überlegt, auch über Washington, auch tatsächlich über die Bengals, aber das war mir irgendwie, das hat mir dann nicht getaugt.
Ah, da bei denen, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, da sind wir zu hoch. So weit bin ich noch nicht bei den Bengals.
Ja, genau, da war ich, hab echt überlegt, ich dachte, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, ist ja wurscht. Wollte jetzt nicht ausführen, warum nicht, das ist, glaube ich, vielen auch klar. Aber ich finde, bei den Bills ist tatsächlich eben genau das Thema, dass sie diese Defense dann auch so adressiert haben, beziehungsweise diese punktuellen Positionen, die sie da haben, auch angegangen sind. Sie haben ja auch Joey Bosa zum Beispiel neu mit dazu bekommen. Von Miller ersetzt quasi. Und bei der Offense haben wir eh ausgiebig schon drüber gesprochen, auch vorhin jetzt schon mal kurz. Die ist nicht namhaft, aber sie haben Josh Allen, wie du sagst, sie haben James Cook, sie haben viele Leute teuer verlängert, deswegen sind sie in den Top 5 auf jeden Fall dabei. Top 1 bis 3 reicht's halt noch nicht, aber sie wirken trotz dieser kleinen Löcher, die sie haben, für mich schon sehr komplett und das ist ja im Mai auch schon mal sehr, sehr gut und deswegen ist es für mich ein Top-Team und ob es dann wieder zum ganz großen Wurf reicht, ich bezweifle es mal wieder, aber
vielleicht sagen wir in einem Jahr auch, Keon Coleman ist die Lösung auf Wide Receiver.
Zum Beispiel.
Ist dein Nummer 1 Receiver, das zum ist Beispiel. Ja immer noch ein Junge, also deswegen die Kritik nicht zu hoch hängen, aber für mich sind sie dann eben auch nicht in den Top 3, wo sie bei vielen in Power Rankings auch schon sind, was ich nachvollziehen kann irgendwo, für mich sind sie da aber nicht.
Ja, bin ich bei dir. Dann Nummer haben wir Platz 4, da habe ich die Kansas City Chiefs.
Die sind bei mir auf 3.
Auf 3, ja, dann sind wir ja nah beisammen. Wahrscheinlich, also bei mir sind sie auf 4, weil ich diesem Braten noch nicht traue. Wir müssen mal drüber sprechen, das ist ein super Team. Letzte Saison, brauchen wir nicht drüber reden, gerade diese Offense hat viel gestruggelt. Auch das Run-Game war ein Thema. Aber, und das ist ja das Gleiche, was wir bei den Niners ganz oft immer haben, Verletzungen. Verletzungen. Rashee Rice, Marquise Brown, Isaiah Pacheco, dann diese ganze Thematik um die Left-Tackle-Position in der Offensive Line war immer ein Thema. Jalen Moore als auch Josh Simmons sind jetzt hier die Spieler, die dann da diese Position reinbringen. Das heißt also, diese Offensive Line wird für mich auch ganz klar solide sein, vielleicht ein stabiler Faktor und so weiter. Und wenn das Waffenarsenal oder diese ganzen Receiver, die sie dann auch haben, aus Worthy, Rice, Hollywood Brown, Travis Kelce, Isaiah Pacheco, wenn die alle auch fit sind, dann ist das brutal, was da Patrick Mahomes zur Verfügung hat. Und wenn diese Offensive Line klickt, kriegt Mahomes wieder mehr, muss er nicht so viel Magic machen, muss er nicht so viel Interceptions werfen, hat seine gesunden Receiver. Und deswegen ist das überragend. Und bei der Defense kann ich es kurz machen. Die fand ich letztes Jahr schon gut. Die fand ich vor 2 Jahren richtig gut. Da haben sie Leute geholt, wie zum Beispiel Omar Norman Lott. Da darf man natürlich noch gespannt sein, wie die, weil sie ja Rookies sind. Aber sie haben ihre Positionen besetzt, die sie da gebraucht haben, auch in der Secondary. Aber für mich vor allen Dingen in dieser Offense ist es deswegen ein klares Top-4-Team, weil es einfach eine geile Offense ist. Sie liest sich gut. Ich habe sie aber nur an 4 und nicht an 2 oder 3, worüber ich lange nachgedacht habe. Aufgrund dieser Verletzungen und weil ich nicht weiß, ob das dann alles so einfach wieder normal losgeht, wie es mal war bei den Chiefs.
Ja, Rashee Rice und Hollywood Brown sind ja eigentlich gefühlte Neuzugänge dann
genau,
für diese Saison, wenn man ehrlich ist. Ich finde zum Beispiel auch bei der Defensive so ein Christian Fulton ist für mich eigentlich ein ganz guter Deal. Der hatte diesen Prove-It-Deal bei den Chargers, hat er letztes Jahr gut gespielt, nachdem er davor, muss man schon sagen, bei den Titans alles andere als konstant war. Trotzdem aus Chiefs-Sicht, ich kann das nachvollziehen, das so zu machen. Du musst ein bisschen jonglieren mit dem Salary, das haben sie da gemacht. Und wenn der so spielt wie letztes Jahr bei den Chargers, ist es auf Cornerback, auch das hat man letzte Woche angesprochen, war für mich ein Need. Den hast du auch mit Fulton adressiert, mit Noel Williams im Draft. Finde ich, auf Cornerback sollte ihnen selbst bei einem Ausfall, von wem auch immer, okay, vielleicht sollte sich Trent McDuffie nicht verletzen, aber bei sonstigen Ausfällen auf Cornerback, hast du jetzt mehr Möglichkeiten, als es letztes Jahr war? Und da waren sie ja trotzdem stark. Ich meine, die hatten einen Rekord von 15-2, standen im Super Bowl.
Ja.
O-Line, ob das jetzt schon das Ende der Fahnenstange ist, qualitativ? Nee, die wird aber besser sein. Und du hast mit Simmons einen, der sich entwickeln kann. Deswegen, ich hatte sogar so die Überlegung, die auf 2. Es war dann ein anderes Team. Werdet ihr gleich dann hören, warum. Aber deswegen sind die Chiefs bei mir auf der 3. Und die 4, meine 4, oder?
Deine 4, stimmt. Ja, klar.
Die
ja.
Detroit Lions.
Ah, oh, krass, die habe ich gar nicht in den Top 5.
Echt?
Ja.
Oh, crazy.
Ja, weil
da kommen bei dir, da kommen die Rams, glaube ich.
Weil bei, du hast vorhin die Lions bei Negativüberraschung gehabt, ne? Weil wir haben sehr viel erwartet. Und das hat mich dazu verleitet, dass sie bei mir aus den Top 5 rauspurzeln, tatsächlich.
Also ich glaube, die werden die 15 Siege nicht mehr holen. Trotzdem, es ist nicht wahnsinnig viel passiert. Was passiert ist, und das haben wir vorhin schon mal angesprochen, die Coordinator sind halt weg. Das müssen wir mal anschauen, wie das ist. Gar keine Frage. Ansonsten, was ist passiert im Kader? Du hast Carlton Davis verloren zu den Patriots. Der wurde da teuer bezahlt. Tut weh. Du hast mit DJ Reed aber, glaube ich, einen guten, vielleicht nicht hundertprozentig gleichwertigen, aber sehr, sehr guten Ersatz geholt. Deswegen würde ich sagen, check, gut gelöst im Rahmen der Möglichkeiten. Fragezeichen 1 ist für mich die O-Line. Die ist immer noch stark. Trotzdem hast du mit Seidler einen verloren in der eingespielten O-Line. Deswegen, da sitzt Graham Glasgow, Christian Mahogany, der Rookie wahrscheinlich, der vielleicht spielt, Tate Ratledge, da streiten sich 3 um 2 Positionen.
Ja.
Weil eine Guard-Position war schon nicht optimal besetzt mit Graham Glasgow. Jetzt ist eben Seidler noch weg. Trotzdem, du hast einen Penny Sewell. Eigentlich reicht schon den Namen zu sagen. Das ist schon alles auf extrem hohem, guten Niveau. Die O-Line wird vielleicht nicht mehr ganz so brutal stark sein, wird aber immer noch einer der besten O-Lines sein. Und dann
normal schon, ja.
Fragezeichen 2, und das vielleicht so ein bisschen größer ist, Edge. Da hätte ich mir nämlich einfach ein bisschen mehr erhofft. Ich glaube, du das Video gesehen hast von Aiden Hutchinson. Da gab es dann auch die Befürchtungen, oh, der läuft da ganz unten rum. Da gab es ja Video aus dem Training.
Ja.
Da will ich ehrlich gesagt noch nicht viel zu sagen, weil es ist Mai und das ist mir ehrlich gesagt wurscht, wie das jetzt ist. Ich bin kein Arzt.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Ja, wie geht's? Trotzdem ist es natürlich schon, also Aiden Hutchinson schon weiterhin
zu beobachten.
Wie gesund wird er sein? Und dann hatte ich da also ein bisschen mehr erwartet. Du hast mit Marcus Davenport verlängert. Der war gut, bis er sich verletzt hat.
Ja.
Im Draft aber halt erst in der 6. Runde auf Edge zugeschlagen. Da ist immer noch so, wo ich sage, diesen zweiten Top-Edge-Rusher ist schon lang mein Need Nummer 1 und eigentlich wissen wir noch nicht, was mit Aiden Hutchinson ist, wie fit er zurückkommt.
Das stimmt.
Deswegen sind es so 1,5 Fragezeichen vielleicht. Also du hast Josh Pascal immer noch. Wie gesagt, Marcus Davenport hat es gut gemacht, als er gespielt hat. Trotzdem darf da eigentlich nicht viel passieren, sonst hast du wieder das Problem. So, Darius Smith wurde jetzt nicht verlängert bis hierhin. Weiß ich, ob da dann noch was passiert. Weiß ich nicht, was los ist. Und dann klar, Fragezeichen 3, da sind wir schon bei Hutchinson, die Verletzungen. Mhm. Ja, Lee McNeil ist noch angeschlagen, Davenport kommt ja auch aus einer Verletzung zurück. Ja. Aiden Hutchinson, das sind mir zu viele Spieler an der Line, die einfach Verletzungsprobleme hatten.
Ja, und deswegen sind sie bei mir, wie gesagt, aus den Top 5 auch rausgepurzelt, weil mir das konnte nicht so, gehen. Auch wegen den Koordinatoren und so, da bin ich, es tat mir irgendwie weh, aber ich habe das Gefühl, dass da, ja, aber es ist Mai, Leute, komm, was rede ich,
ja, das aber dafür,
aktuell nicht in den Top 5, weil mir das alles noch zu frisch ist mit diesem Umbruch und Verletzungen und Spieler geholt, Spieler weg, das ist mir alles noch zu frisch, deswegen sind sie da bei mir nicht in den Top 5.
Dann deine Nummer 3, das sind bei meine mir, wie Nummer gesagt,
drei,
die Chiefs.
Ja, meine Nummer 3 sind die, du hast es schon vermutet, die Los Angeles Rams tatsächlich. Ja. Ja,
mit denen habe ich gehadert, mit denen habe ich wirklich gehadert.
Ich habe lange überlegt, ob ich sie wirklich in die Top 5 nehmen soll, aber dann dachte ich, komm, mit den Gefühlen, was ich jetzt gerade bei meiner Nummer 4 und 5 gesagt habe, bei den Buffalo Bills und bei den Chiefs, sehe ich die Rams tatsächlich besser. Und ich sage dir, das kann man eigentlich relativ kurz machen. Der offensive Umbruch ist irgendwie nicht zustande gekommen, aber das offensive Upgrade ist auf jeden Fall zustande gekommen. Davante Adams gibt Puka Nacua Freiheiten, gibt Matthew Stafford Optionen. Matthew Stafford, geiler Abend. Die Offensive Line ist gut genug, um ihn zu beschützen. Die Offensive Line ist aber auch gut genug, um das wirklich gute Laufspiel durch die sehr starken Running Backs auch in der letzten Saison weiter fortzuführen. Also der Mix passt. Diese Offense, erinnerten wir uns alle, hat uns stellenweise sehr, sehr großen Spaß gemacht in der vergangenen Saison. Das wird mit Davante Adams, wenn es normal läuft, ja, noch mehr werden, auch wenn Cooper Kupp weg ist, der nicht mehr die allzu große Rolle gespielt hat. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum auch Top 3, weil dieser defensive Umbruch in den letzten Jahren einfach immer schon fortgeführt wurde. Ich habe mir jetzt extra das Death Chart nochmal währenddessen aufgemacht. Es ist einfach cool, was die haben. Die haben Braden Fisk, Puna Ford, Kobe Turner, Byron Young, Jared Verse. Ja, das sind schon mal die Spieler, die da vorne irgendwie einen Pass-Rush hinbekommen. Ich finde, das liest sich richtig gut. Mir hat dieser Pass-Rush gerade mit Verse und Braden Fisk so viel Spaß gemacht, weil es A, junge Spieler sind und sehr, sehr talentierte Spieler sind. In der Secondary mit Akella Witherspoon, zuletzt ja auch Pittsburgh gewesen, Cam Curl, okay, auf Safety-Position, da gibt's noch so ein bisschen was, wo sie nachlegen können, aber für mich wirken die durchaus komplett, sie haben einen guten Plan gehabt, sie haben gute Spiele dazugeholt und gerade die Offensive wird, glaube ich, das Zünglein an der Waage sein, das uns mehr Spaß machen wird, deswegen sehe ich die gerade als sehr komplett, offensiv wie defensiv. Und deswegen Top 3.
Ja, alles, was du sagst, ärgert mich fast ein bisschen, dass ich hier nicht drin habe. Aber ich habe bei denen wirklich lange rumgetan, weil ja, defensiv ist natürlich bei vielen auch das zweite Jahr dann oder drittes Jahr. Mal schauen, wie gut sie da dann wirklich sind. Was ich da gerne, das hatte ich aber auch vor Wochen schon mal gesagt, Cornerback mit Witherspoon und Williams, okay, könnte besser sein, aber du kannst natürlich auch nicht alles sofort auf einmal adressieren, das ist mir völlig klar. Wenn sie da jetzt noch einen Cornerback hätten, der noch ein bisschen besser wäre, wären sie Top 5 bei mir. Aber Adams ist unfassbar. Puka Nacua, Adams, gibt's ein besseres Duo oder kann es potenziell ein besseres Duo geben? Das hatten wir beide als Need, wenn du dich erinnerst, vor Wochen Tight End. Mit Terrence Ferguson haben sie einen geholt, der extrem spannend ist. Ich finde Puna Ford zum Beispiel extrem spannend. Gut, dass du ihn schon erwähnt hast. Ja, Rams werden wie immer unangenehm sein.
Ja, also die sind schon jetzt echt sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann
haben wir jetzt die beiden selben 1 und 2.
Sicher.
Also Eagles haben wir beide auf der 1, oder?
Ja.
Und die Ravens auf 2?
Ja.
Oh, das hätte ich nicht gedacht.
Echt? Aber da kommt man nicht drum rum. Weißt du, warum? Ich kann es auch da mal
einleiten. Das ist beides relativ schnell zu erklären eigentlich.
Einleitend komplette Teams. Stand jetzt, wenn du dir das Team anguckst, im Death-Chart, ist da alles bei den Eagles die Verlängerungen und die Ergänzungen von den jungen Spielern.
Danke, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.
Es ist aber so. Und bei den Ravens genau das Gleiche. Wir haben letzte Woche auch ausgiebig darüber kurz gesprochen. Als Beispiel Malachi Starks, junge Spieler dazu bekommen, die perfekt in ihre Baustellen passen, wichtige Säulen behalten. Wir brauchen kein Name-Dropping machen. Die Ravens und die Rams sind für mich, die Ravens und die Eagles sind für mich die beiden komplettesten Teams, die ihre Säulen gehalten haben, auch toll gehalten haben. Case closed, mehr brauche ich dazu gar nicht mehr sagen. Wir können gerne aber auch noch in die Tiefe gehen, wenn du magst. Aber das ist für mich sowas von deutlich.
Genau wie du sagst, es sind für mich Stand heute, Anfang Mai, die beiden komplettesten Teams. Wichtig war bei den Ravens einfach mit Ronnie Stanley zu verlängern. Wenn der auch nicht das, da wäre, würde man anders reden, weil den hätten sie never ever logischerweise 1-1 ersetzen können.
Stimmt, ja.
Mike Green war unser Stil oder mein Stil im Draft. Jetzt mal abgesehen von den Sachen abseits des Feldes. Malachi Starks wird ihnen auch sofort weiterhelfen. Ich finde der Andrew Hopkins wahrscheinlich bei den Ravens passender als bei den Chiefs. Ist nur so total mein Eindruck.
Passt super gut rein, finde ich, ja.
Und die einzige Position ist für mich vielleicht noch Left Guard. Da hat man McCarry verloren. War dann wahrscheinlich trotzdem hinnehmbar. Würde zum Beispiel Ben Cleveland als Ersatz aufgeführt. Ist kein 1-1 Ersatz, aber habe ich jetzt auch keine schlaflosen Nächte.
Ja.
Deswegen genau. Ravens, das gefällt mir bis hierhin außerordentlich gut. Und bei den Eagles muss man natürlich schon sagen, du hast einen Josh Sweat verloren als Edge-Verteidiger. Einen Brandon Graham, einfach auch fürs Teamgefüge. Einen Milton Williams als Defensive Tackle. Ja, wobei, da hatten wir schon gesagt, der hat, glaube ich, viel von Carter profitiert. Darius Slay und CJ Gardner-Johnson im Defensive Backfield. Alles große Namen und die hätten sie immer noch gerne bei sich.
Sicher.
Aber es ist eigentlich egal bei denen. Ja, egal, ist vielleicht übertrieben.
Ja.
Du hast Zach Bourne verlängert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das deine Priorität Nummer 1 war, aber komplett nachvollziehbar. Und jetzt hast du halt ein bisschen Tiefe verloren durch diese Abgänge. Aber du hast trotzdem einen Ojulari bekommen auf Edge. Den kannst du ohne Problem bei denen reinschmeißen. Josh Uche, so ein bisschen im Niemandsland die letzten 2 Jahre. Bei den Eagles, glaube ich, wird er wieder irgendeine Rolle spielen. Adoree Jackson, Cornerback. Auch der nicht brutal überragend. Trotzdem wird das wahrscheinlich bei den Eagles hinhauen. Und über Draft haben wir ja bei Ihnen auch schon mal gesprochen. Jarrad Campbell ist eigentlich der Steal mal wieder für die Eagles auf der Position. Ganz ehrlich, und offensiv ist eigentlich nichts passiert, oder?
Nein.
Außer Saquon Barkley mehr Geld und der wird wieder stark spielen.
Ja, nur neuer Koordinator natürlich auch. Aber an und für sich rein vom Team her, also neuer Koordinator mit der Kevin Petullo. Kellen Moore ist jetzt ja bei den Saints, der arme Kerl.
Gut, aber selbstgewähltes Schicksal.
Ja, genau. Also ich habe es mir auch hingeschrieben, sie haben den besten Running Back, sie haben eine Top-3-Defense-Front, sie haben eine insgesamte Top-5 bis Top-3-Defense generell, sie haben ein überragendes Receiver-Duo, sie haben trotz der Abgänge die beste Offensive-Line und sie haben einen Quarterback, der gefühlt alles kann, wenn es drauf ankommt.
Ja.
Deswegen, da kann man das Ding zumachen, ja.
Weil das ist eben das, dass jetzt andere Leute absteppen. Wird sich jetzt wundern. Das war der Flop des Jahres. Der einzige negative Punkt in der Eagles-Saison, Bryce Huff.
Ja.
Dass sie ihn geholt hast und der hatte gar keinen Faktor, der war inactive im Super Bowl. Wird's dich wundern, wenn er nächstes Jahr auf einmal, also jetzt im kommenden Jahr.
11,56.
Ja, ob es dann vielleicht, aber ja, würde mich auch nicht wundern, aber dass der auf einmal dann da in die Bresche springt. Ein Ojomo, der mir schon gut gefallen hat, als Defensive End.
Ja.
Deswegen, die Abgänge tun weh, aber ich glaube, die sind alle erwartbar als Champion. Das ist einfach so, dass das Los des guten Arbeitens. Ja, und die Offense, da ist diese einzige Guard-Position, Right Guard, wo Kenyon Green drin steht, diese riesen Enttäuschung von den Texans. Und auch da wird sich mit Stoutland als O-Line-Coach überraschen, wenn der da funktionieren würde.
Haben wir schon mal besprochen, ja. Absolut, absolut so ist es. Ja. Deswegen, absolut richtigerweise auch unsere beiden Top 1 und Top 2 stand jetzt.
Nicht gedacht, dass wir bei beiden,
Eagles
war mir klar, aber
da kommt man nicht drum herum bei den Ravens auch, glaube ich. Und ich habe an der Stelle auch nochmal Breaking News übrigens für euch jetzt mitgebracht, bevor wir gleich noch zu einem Interview kommen. Christoph hat vorhin schon mal erzählt, was Adam Schefter gepostet hat, welche Picks und sowas ausgetauscht werden. Jetzt haben tatsächlich die Dallas Cowboys just in diesem Moment am Mittwochnachmittag
offiziell
getwittert. Trade Alert, we've agreed to terms to acquire Wide Receiver George Pickens.
Okay.
Genau zu diesen Konditionen, die Christoph vorhin erwähnt hat. Und dann können wir jetzt zu einem meiner Flop 3 Teams kommen. Maximilian, es tut mir leid, ich hab's im Interview noch nicht gewusst.
Aber zu dem Top 3 Tight End.
Ja,
bei den Colts.
Also nochmal an der Stelle, falls ihr es bis hierhin jetzt geschafft habt, uns zuzuhören, uns zuzusehen. Dieses Interview hat so viel Spaß gemacht. Dieses Interview, wir saßen noch lange zusammen aufgrund von Internetproblemen unseres Gastes, den wir jetzt haben, muss man an der Stelle auch sagen. Aber an der Stelle sei gesagt, wir durften dann auch mal kurz die Familie kennenlernen oder die Mama kennenlernen.
Grüße super, an die sehr nette Mama.
Genau, super, super nett, super sympathisch. Wir wünschen Maximilian Mang alles Gute in der NFL, dass es passt. Und aufgrund dieser Internetprobleme, wundert euch nicht für alle, die uns auf der DAZN-Plattform sehen. In den letzten 3 Minuten circa dieses Interviews ist nur noch ein Standbild von Maximilian zu sehen. nicht wundern, ihr hört ihn aber.
Er spricht.
Tolle Aussagen dabei. Und deswegen, Christoph, können wir, glaube ich, ins Interview gehen.
So.
Das Interview.
So, dann dürfen wir jetzt begrüßen in unserer Folge heute Maximilian Mang, der es in die NFL zunächst mal geschafft hat. Und bevor wir da zu deiner Person in die Tiefe gehen, dich auch ein bisschen vorstellen, natürlich von unserer Seite, von ganz DAZN Deutschland, herzlichsten Glückwunsch dazu, denn du bist als Undrafted Free Agent nun bei den Indianapolis Colts unter Vertrag, Max. Schönen guten Abend oder guten Tag oder wann auch immer ihr das hört.
Hallo, ja, ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen.
Wie fühlt sich denn an als Indianapolis Colt? Ich meine, der Vertrag ist ja unterschrieben, egal was dann irgendwann mal bei rumkommt, aber wie fühlt sich's an zu sagen, ich habe einen NFL-Vertrag unterschrieben?
Ja, also es hat immer noch nicht so wirklich gefasst, würde ich sagen.
Ja, verständlich.
Ist noch nicht so real, bis man jetzt anfängt mit Trainingscamp und allem, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenstein vom Herzen gefallen, so das, wofür man die letzten 5 Jahre lang gearbeitet hat, wo man darauf hingearbeitet hat, ist jetzt auch wirklich passiert und Ja, schon cool.
Also war das quasi auch immer schon so ein bisschen natürlich in deinem Kopf, in deinen Gedanken. Du bist jetzt Mitte 20, man kann es ja mal sagen, in der Nähe von Berlin aufgewachsen oder in der Nähe Potsdam, Dreieck Nutetal. Glaube ich, kenne ich nur, wenn da ein Blitzer steht auf dem Weg nach Hause nach Berlin. Also das sei mal an der Stelle gesagt. In Berlin Football gespielt und dann jetzt eben auch in Syracuse am College. Das heißt also, in deinem Werdegang war das immer schon im Kopf, es logischerweise bestenfalls in die NFL schaffen zu wollen, schaffen zu können.
Ehrlicherweise nicht wirklich. Ich glaube, 2014 den ersten Super Bowl zwischen den Seahawks und den Broncos angeguckt und dann dachte ich, wow, der Sport ist ja mal was ganz anderes mit meinem Hintergrund vom Volleyballspielen, Tischtennis, Basketball, Fußball. Und dann dachte ich, ja, würde ich mal ausprobieren wollen. Und dann 2 Jahre später habe ich das ausprobiert. Bei den Potsdam Royals habe ich gestartet und mir war einfach nur danach, einen Sport zu spielen, wo es noch mehr darum ging, Teamsport, weil davor war es immer so ein bisschen, ja, jeder hat noch auf sich geguckt und alles. Aber dann beim Football hat man wirklich gemerkt, wenn man nicht 11 Mann hat, die wissen, was jetzt abgeht beim Spielzug und dass man halt das füreinander auch macht, positionsbedingt, dass halt wirklich nichts läuft. Und ja, mir wurde es dann irgendwann bewusst, als mir gesagt wurde, ja, ich habe die Chance, aufs College zu gehen durch Brandon Collier von PPI und dann meine ersten paar Touren gemacht habe. Aber dann war natürlich erstmal der große Traum, ja, jetzt Power 5 Schule wäre halt cool, aber sozusagen man nimmt, was man bekommt. Aber ja, umso mehr Arbeit ich reingesteckt habe, umso mehr lief mir das dann auch vor Augen, dass ich es schaffen kann, zu einer Power 5 Schule zu kommen. Und das habe ich ja dann glücklicherweise auch geschafft mit Syracuse. Dann im letzten Jahr hatte ich dann auch eine gute Saison und dann dachte ich mir, okay, NFL ist jetzt doch noch eine Möglichkeit. Was natürlich immer dann das Ziel war, weil man auf dem College war. Aber ja.
Aber das ist ja dann eine ziemlich coole Geschichte, wenn du quasi, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, mit 16 dann mit Football angefangen hast, richtig?
Genau.
Ach krass. Das ist ja... Gott, jetzt sind noch mehr Fragen dazugekommen, als ich eh schon hatte. Erstmal vielleicht für alle Zuhörer, Zuschauer, erklär doch mal ganz kurz Power 5, für alle, die vielleicht nicht so im, also im College gar keine Ahnung haben.
Also Power 5 sind sozusagen die besten 5, wie sagt man das, Konferenzen im Football, im D1 College Football. Das waren SEC, Big 10, Big 12, ACC und Pac-12.
Ich glaube, das haben jetzt die Zuschauer, Zuhörer vielleicht mal gehört, so Big Ten oder sowas, diese Top-Unis, die sich dann genau. Halt in verschiedenen Divisions, Conferences, je nachdem, wie man es dann nennen will, organisieren.
Genau, und jetzt ist es sozusagen nur noch eine Power 4, weil die Pac-12 sich ja momentan sozusagen aufgelöst hat oder sie haben nur noch 2 Teams und haben jetzt neue Teams dazu bekommen, aber ja.
Also ich habe diesen Super Bowl damals auch geschaut, nur kam mir jetzt nicht gleich in den Kopf, ich will nochmal Footballspieler werden oder sowas.
Du warst ja da auch schon Mitte 40.
Ja, gut. Es war sportlich auch etwas schwierig im gesetzteren Alter. Nee, aber ist ja total lustig, dass du dann den Super Bowl quasi ja als Startpunkt nimmst. Warst du vorher dann auch schon Football-Fan, der die Szenerie beobachtet hat? Oder war es wirklich so vielleicht auch so casual, wie es ja ganz viele machen? Ah, komm zum Super Bowl, schau ich mal rein.
Ich muss sagen, ehrlicherweise, ich kann mich jetzt nicht mehr ans Jahr erinnern, aber ich war früher mal im Olympiastadion, als es noch die NFL Europe gab, zu einem Berlin Thunder Spiel oder zu 1-2. Damals, also ich kann mich jetzt theoretisch an nichts mehr erinnern, außer dieses Fanfest, was davor war, dachte ich, ja, super cool, ein paar tolle Sachen. Und dann noch zu ein paar Aktionen im Stadion, aber an Football selber kann ich mich von der Zeit nicht erinnern, aber es blieb mir irgendwie im Hinterkopf und dann habe ich halt den Super Bowl gesehen, dachte mir, das ist schon mal sehr interessant und sehr teambedingter Sport.
Das auf jeden Fall. Ja, total. Und jetzt hast du es ja gerade schon erzählt, oder wir haben es gesagt, Syracuse College, da warst du jetzt ja auch ein paar Jahre, wenn ich richtig informiert bin, wenn man recherchiert auch, hattest du ja auch Angebote von anderen. Wie kam es dann dazu, dass es nach Syracuse ging, beziehungsweise vielleicht für uns alle der Weg dann von Deutschland in die USA? Also wie kam es vielleicht dazu erstmal zustande?
Ja, also wie gesagt, ich habe angefangen bei den Potsdam Royals, habe da, gute Frage, 2 Jahre gespielt, 2,5 Jahre. Dann habe ich in meiner letzten Saison in der Mitte sozusagen nochmal gewechselt in die GFL Juniors. Dafür habe ich dann halt eine Sperre bekommen, weil wenn man eine Liga hochwechselt, darf man nicht während der Saison und so ein Kram. Habe da dann noch anderthalb Spiele gespielt, weil das eine Spiel abgebrochen wurde wegen Gewitter. Und zu dem Playoff-Spiel kam ich dann direkt aus Amerika, weil ich noch ein Camp gemacht habe am Tag davor bei Penn State.
Was man halt so macht.
Weil ich da halt, ja, ich wurde halt eingeladen persönlich vom Head Coach und ja, dann haben wir das halt leider verloren. Aber ja, und dann habe ich sozusagen mich erstmal reclassed. Das heißt, theoretisch wäre ich nach der Highschool der Jahrgang 2019 gewesen, der rübergeht ans College. Mhm. Da habe ich sozusagen so ein Gap Year gemacht. Das heißt, nach dem Abschluss nach meinem Gymnasiumabschluss habe ich dann noch ein FSJ gemacht, sozusagen Gap Year, um einfach schneller, stärker zu werden und dann nochmal ein paar mehr Touren zu machen, um andere Angebote zu bekommen. Und da habe ich dann noch ein paar Angebote bekommen und dann Syracuse habe ich bekommen am Early Signing Day, also den ersten Tag, wo man sozusagen unterschreiben kann und sagen möchte, okay, zu der Schule gehe ich jetzt. Und dann habe ich sofort unterschrieben. Hier war das um, keine Ahnung, 6 Uhr morgens oder so, weil dann da der neue Tag war, wo man schon unterschreiben darf.
Es ist ja mit diesem College, also ich habe mal nachgelesen, Eastern Michigan war, glaube ich, interessiert, oder? UMass, ja. Stimmt das auch? Oder war das ein Fehlglaube? Am Ende des Tages ist es auch egal, du hast die richtige Uni dir ausgesucht.
Die Wahl getroffen, ja.
Weil es ist ja für viele, da nehme ich mich zum Beispiel auch dazu, und da geht es gar nicht um Profisport dann letzten Endes, aber so vielleicht mal in die USA rüber zu gehen, mal so ein Jahr College oder sowas, ist ja irgendwie schon so ein Traum oder sowas. War es von dir dann auch mal, jetzt gar nicht der NFL-Traum, aber vielleicht der Traum, drüben zu studieren, weil das ist ja schon... Da muss man den Amis dann ein Kompliment machen. Es ist sportlich hohes Niveau, aber eben auch von der Ausbildung her. Wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, kann man da auch auf sehr hohem Niveau eben studieren. War das so ein bisschen auch der Traum? Kommt, wenn es mit Football läuft, NFL noch ganz weit weg, aber vielleicht College Football?
Ja, auf jeden Fall. College Football auch einfach, weil, ja, wenn man Football spielt, dann sieht man ja alle Highlight-Tapes von College, ausverkaufte Stadien, spielst in Virginia Tech, du spielst Clemson ausverkauft und dann so eine vor so einer Atmosphäre einfach mal zu spielen als Student, als 21-Jähriger und ja, das ist einfach schon sehr beeindruckend und da macht man halt nebenbei noch sein Studium und
ja, nebenbei.
Ja, nee, also ich habe meinen Abschluss da gemacht und dann durfte ich halt sozusagen neben dem Studium noch Football spielen.
Ja. So ist es die richtige von der Universität vorgeschriebene Antwort. Absolut richtig.
Die Gnade vom Dekan ist wieder weg, alles genau. Eingepackt. So rum ist richtig.
Nee, es ist ja mega spannend. Also wie du sagst, das ist alleine, kriegt man ja schon Gänsehaut, wenn man dann davor, ich weiß immer nicht, wie viele da sind. Man denkt, es sind 120.000, die dann so im Stadion dabei sind. Also das ist schon mega, mega cool. Deswegen Glückwunsch erstmal dazu auf jeden Fall. Ich glaube, Wirtschaftsabschluss ist es am Ende geworden, richtig?
Genau.
Sehr gut. Also da ist auch weiterhin alles möglich. Jetzt natürlich die NFL und...
Warte ganz kurz, noch ganz kurze Nachfrage. Das würde mich interessieren. Wie kommt man denn auf Syracuse? Also warum war das denn für dich die richtige Wahl? Muss man vielleicht dazu sagen, Syracuse, das ist dann nähe kanadische Grenze schon, oder? Lake Ontario müsste es dann sein. Das ist der Norden vom New Yorker Bundesstaat. War für dich dann klar, erstmal ist gar nicht so wichtig, wo ich lande, sondern was für mich von der Ausbildung am besten ist? Oder war schon Syracuse, New York als Start dann, das wird mir schon gefallen, mehr als Massachusetts, was auch immer.
Es war mehr so, wir haben bei der PBI-Tour ein paar unofficial Visits gemacht, das heißt, wir sind hingegangen und haben einfach Coaches kennengelernt, mit Leuten geredet und der Tight-End-Coach, der damals da war, Reno Ferry, mit dem habe ich mich einfach super verstanden, den habe ich auch bei meinem ersten Camp in Georgia, diesem großen Mercer-Camp da kennengelernt und ja, und dann mochte ich einfach die Einrichtung, wie kompakt alles war, wie nah beieinander alles war. Du hattest alles war super nah zusammen. Dann auch noch dieses Hilfscenter für Schule und Hausaufgaben und all der Kram. Und man hatte eine Indoorhalle. Mir war nicht bewusst, dass es bis April noch schneit. Das hat mir natürlich keiner gesagt. Aber im Nachhinein ist es auch einfach mal ganz lustig, dass dann von Dezember bis April durchschneit. Und ja,
okay,
macht für so paar lustige Schneegeschichten.
Die du gerne raushauen darfst. Ach. Nee, total. Also ja, mega, mega, mega spannend. College, was wollte ich, genau. Und dann ging es ja jetzt in diese NFL. Und man muss ehrlicherweise sagen, für viele, für Christoph und mich natürlich nicht, weil wir sind ja auch Experten, klar. Für viele kam dann aber auch, auch wenn du jetzt, ich glaube, 4 Jahre insgesamt, ne? Jetzt Syracuse waren es?
Fünf wir sogar. Noch das Covid-Jahr hatten.
Okay, stimmt, ja, ja. Für viele ja trotzdem dann so ein bisschen jetzt als deutscher Tight End, die Position, die du spielst, etwas aus der wie Kai aus der Kiste, dass du jetzt nach diesem Draft auch in der NFL dabei bist. Vielleicht, da müssen wir ein paar Sachen natürlich abarbeiten. Zunächst mal, wie kam es dazu, dass du dich dann entschieden hast, komm, diesen ganzen Weg, den versuche ich zu gehen, weil das muss man dann natürlich auch erstmal machen. Und wie kam es dazu, dass man dann undrafted plötzlich als Mitte-20-Jähriger zu einem NFL-Team kommt?
Also wir hatten auf jeden Fall ein super letztes Jahr. Wir hatten 9 Wins, dann noch unser Bowl-Win. Also wir hatten 10 Wins, zweistellig, das erste Mal seit, gute Frage, 2018, glaube ich. Und dann dachte ich mir halt, also ich habe auch mit ein paar Coaches geredet, also von unserem Staff, und die meinten natürlich, hey, so wie du gespielt hast die Saison, du hast auf jeden Fall eine Chance, Sonntag zu spielen. Du musst jetzt einfach nur Kopf runternehmen und dran arbeiten, halt die Combine-Drills zu machen, die ist Hochspringen, Weitspringen, Routen laufen, Bälle fangen. Und ja, dann habe ich halt unten in Nürnberg mit jemandem da trainiert, einem Amerikaner. Und ja, da haben wir dann so Tour-Days gemacht. Das heißt, wir sind morgens um 6 ins Gym gegangen und dann abends oder mittags um 16 Uhr nochmal aufs Feld, und das haben wir dann für 3 Wochen gemacht, nachdem ich halt dahin gegangen bin. Ich habe erstmal hier selber trainiert, und ja, dann kam es halt zu dem Pro Day, den habe ich gemacht, und dann habe ich da schon mit sehr vielen Scouts geredet, und dann dachte ich, okay, da ist jetzt eine legitime Chance, das wirklich zu schaffen.
Ja, cool, weil das ist ja ganz, es wird ja, also klar, erstmal ist wichtig, dass du dann viel trainiert hast, dass du gezeigt hast, was du kannst, aber dann wird natürlich ganz viel gesprochen. Jetzt sind es am Ende die Colts geworden. Mit wie vielen Teams wurde sonst noch von deiner Seite gesprochen? Gab es auch mehr Angebote vielleicht, die gesagt haben, Mensch, komm, dann holen wir uns dann in unser Camp mal dazu, weil es geht ja viel über Gespräche und ja, dann auch so ein bisschen Connections logischerweise.
Ja, also geredet habe ich mit einer Handvoll Teams, auch vorher ein paar Anrufe bekommen, ist es der Nummer für den Draft-Tag und all sowas. Aber letztendlich und konkret sind es jetzt die Colts geworden, und darüber bin ich auch also glücklich. Ich glaube, es ist ein super Landing-Spot, sagt man jetzt, also ein guter Platz für mich, wo ich hinkommen kann. Und
da schneit es zumindest schon mal nicht bis April, kann ich dir sagen. Das
ist
schon mal
ja, nee, im Midwest zum Glück nicht, ein bisschen weiter unten. Ich habe schon auf die Temperaturen geguckt, sieht auch besser aus als Syracuse momentan. Ja,
absolut, absolut.
Und was schaut nicht besser aus momentan, muss man fragen?
Ja. Das stimmt, ja. Noch weiter oben in Kanada oder ja, Buffalo. Das stimmt,
Alaska.
Ja, ja. Ja, nee. Aber ja, ich habe einfach nur jetzt irgendwie Lust hinzugehen und zu compete, also einfach in den Wettkampf für die Position zu gehen.
Wer ruft dich dann von den Colts an? Ist es ein Tight End Coach, einer von den Scouts? Ist es Shane Steichen, der dich dann anruft?
Ich glaube, es war einer von den Scouts, der mich angerufen hat, gesagt, hey, wir haben hier einen Platz für dich, so und so, das ist der Vertrag. Und also theoretisch hat mich erst mein Agent angerufen, hat mir das gesagt. Logisch. Da habe ich gesagt, perfekt, passt, nehme ich, freut mich.
Ja, weißt du, also das heißt, du hast dann auch so eine extra Nummer bekommen, wurdest aber nicht wie Shedeur Sanders irgendwie noch blöderweise angerufen. Das ist ja schon mal ganz gut, dass das dann nicht passiert ist. Hast dann aber auch damit gerechnet oder hat es, dass es dann nach dem Draft passiert, oder hast du dann, sage ich mal, als es dann alles zu Ende war, nach 7. Runde gedacht, okay, vielleicht wird es ja dann doch nichts. Man hört dann natürlich auch immer was. Du hast das Stichwort Agent gesagt, der sich ja auch mit Leuten unterhält. Warst du denn immer schon im Bilde, dass da noch was kommen kann, oder hast du irgendwann gedacht, na, vielleicht, jetzt hat sich keiner gemeldet, wird es doch nichts?
Glücklicherweise saßen wir hier zusammen, also meine Familie, ein paar Freunde, und dann habe ich am Ende der Runde 6 Anruf bekommen von meinem Agenten, der hat gesagt, hör zu, Colts wollen dich, die haben Platz für dich, wenn du nicht gedraftet wirst, dann das und das gilt, und die würden jetzt halt gern wissen, ob du das möchtest. Habe ich gesagt, na, auf jeden Fall. Und
ach cool.
Ich muss auch sagen, mir ist erst danach aufgefallen, dass sie ein Spiel im Olympiastadion haben, was mich auf jeden Fall sehr freut.
Ja, jetzt fällt es mir auch ein.
Ja.
Steht noch als letzte Frage bei mir drauf, weil natürlich für dich als jetzt nicht gebürtiger Berliner, sondern als Potsdamer, aber trotzdem, das wäre natürlich schon, Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal in der NFL anzukommen, aber das ist nochmal so ein Bonus-Ding obendrauf, oder wenn das noch klappen würde, also das Jahr 2025 könnte ja eigentlich gar nicht besser laufen, das ist jetzt sehr weit nach vorne geschaut schon.
Ja, nee, also auf jeden Fall, das wäre super. Stimmt,
das habe ich.
Da brauche ich dann gefühlt 500 Karten für, aber irgendwie ist das
schon. Kann ich dir sagen, du wirst auch so brauchen, egal was danach passiert, die Fragen werden kommen.
Aber da kann man an der Stelle mal sagen, Christoph und ich waren in Frankfurt, als die Colts ja auch schon mal da waren, und Shane Steichen hat damals das komplette Practice Squad auch mitgenommen, weil er gesagt hat, das ist eine Erfahrung, die waren ein paar Tage länger da. Und wenn das jetzt, wenn die jetzt nicht sparen müssen, sage ich jetzt mal, ja, dann werden sie die wahrscheinlich wieder mitnehmen, wenn du es dann entweder in den Roster oder vielleicht auch ins Practice Squad dann dementsprechend schaffst. Also da ist die Hoffnung auf jeden Fall da. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ja.
Und Nina, von der sportlichen Seite, das können wir dir auch sagen, natürlich waren wir jetzt nicht mehr auf dem Platz dabei oder sowas, aber dieses ganze Franchise, unglaublich positiv, unfassbar nett. Jeder da aus der Franchise. Klar, wir haben mit anderen Leuten zu tun gehabt, als du dann zu tun hast, auch wenn man mal Shane Steichen interviewt hat. Der weiß schon, dass ein Medientermin ist, aber trotzdem, was da so rüberkam von der Franchise. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist so eine Franchise als junger Spieler, wo man sagt, komm, das probieren wir einfach mal. Weil was sind denn deine Hoffnungen? Natürlich willst du mal ein NFL-Spiel absolvieren oder mehrere, ist ja völlig klar. Aber mit welchem Ziel gehst du jetzt dann auch rüber, wenn die Minicamps ja starten?
Also ich muss einfach sagen, ich möchte abliefern, ich möchte zeigen, was ich kann und natürlich sofort auch auf das Feedback von meinem Position Coach eingehen und mir anhören, gleich nach dem ersten Minicamp, woran muss ich arbeiten, was muss ich sofort verbessern, damit ich eine bessere Chance habe, jetzt zu spielen. Also mein Ziel ist natürlich nicht hinzugehen und ins Practice Squad zu kommen, auch wenn das trotzdem ein super Achievement sozusagen ist, eine Auszeichnung, das überhaupt zu schaffen in einer Liga, wo es so schwer ist, reinzukommen. Und natürlich möchte ich dann lieber einer von den drei oder vier Titans sein, die dann auch noch Spielzeit bekommen. Und ja, was als Deutscher natürlich dann nochmal eine bessere Auszeichnung ist, weil es ist einfach schwer, das zu schaffen. Aber ich habe einfach Bock darauf, jetzt zu zeigen, was ich kann und dann auch sofort Playbook zu lernen und an den Sachen zu arbeiten, an die ich arbeiten muss.
Spielt dann da auch eine Rolle, dass die Colts sich für dich interessiert haben, weil du als Tight End im Runblock ganz, ganz ordentlichen Job gemacht hast auch? Ist das ein Thema? Wir wissen ja alle, Jonathan Taylor etc. pp., auch das Scrambling bzw. Run-Pass-Options der Colts ist ja oft ein Thema. Ist das auch etwas, wo du geguckt hast und was du sagst? Ich meine, klar, wenn jedes NFL-Team irgendwann anruft, sagt man wahrscheinlich ja im ersten Moment oder das erste. Aber ist es etwas, weil du vorhin auch gesagt hast, du fühlst es so, als würdest du da sehr gut hinpassen, dass das auch rein von Playbook oder von Scheme Fit für dich dann auch passt?
Ja, auf jeden Fall. Einfach, weil sie auch generell viele Tight Ends haben und vor allen Dingen bei der Position Tight End, egal wer da spielt, hast du immer eine Überlappung von Spielzeiten, weil man halt Leute hat, die besser runblocken können, die besser fangen können. Manche Leute sind einfach nur ein großer Slot-Receiver. Und da gibt es halt für Tight End immer eine gute Möglichkeit, reinzupassen und vor allen Dingen mit dem Running Back, den man hat und dem Quarterback, die halt laufstark sind und auch laufen wollen, glaube ich, als Run-Blocking-Tight End, der, muss ich doch sagen, fangen kann. Ja, finde ich, passt super. Und dann, wenn man da ein paar Bälle bekommt, habe ich damit auch kein Problem.
Da musst du gar nicht so verschmitzt lachen, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das ist, glaube ich, wenn man so ein bisschen liest, Run-Blocking-Ability, das sticht dann so ein bisschen raus und passt, glaube ich, natürlich auch wunderbar zu den Colts. Aber wie du sagst, du bist Tight End, willst natürlich auch scoren und am Ende schaut sich nicht jemand an, oh, der hat aber toll im Run da vorgeblockt oder sowas, sondern Touchdown sind dann die Währung, die zählt Tight End, als Wide Receiver, wie auch immer. Wie würdest du dich selber als Spielertyp auch so beschreiben? Vielleicht die auch jetzt nicht so viel College Football gesehen haben.
Also ich glaube, Run Blocking Tight End passt schon sehr gut, einfach weil ich das jetzt für die letzte Zeit gemacht habe. Aber eine lustige kleine Story ist halt vom Pro Day. Dann haben wir als letztes sozusagen das Werfen von unserem Quarterback, Kyle McCord, absolviert. Und dann kommt mein Offensive Coordinator und mein Head Coach zu mir und gucken mich lachend an und fragen, warum haben wir dir denn den Ball nicht öfter zugeworfen? Habe ich nur gelacht, mit den Schultern gezuckt, habe gefragt, das ist eine gute Frage. Aber ja, nee, da habe ich gutes Feedback auch von Scouts bekommen. Aber generell bin ich erstmal ein Blocking-Titan. Top-Speed ist nicht meine Stärke, aber wenn ich den Ball habe, ist halt erstmal schwer, mich zu tackeln. Deswegen habe ich damit kein Problem.
Ja, absolut. Hätte ich auch, glaube ich, kein Problem mit an deiner Stelle.
Habt ihr denn da im College auch 2-Titan-Sets gespielt dann, wenn du dann natürlich häufiger, sag ich mal, missachtet worden bist im Passing-Game?
Ja. Wir haben 2-Titan-Set gespielt, sogar 3. Wir hatten auch einen Spielzug mit 4. Also wir hatten gefühlt alles.
Okay. Ja, das ist, aber wie gesagt, also da gucken wir natürlich ganz besonders drauf und hoffen natürlich trotzdem, dass du dann da auch durch deine Pass-Catcher-Abilities, die du offenbar in Nürnberg dann ja auch weiterentwickelt hast, das ist ja auch immer so ein Thema mit mehr Erfahrung und sowas, eine Frage von mir wäre auch gewesen, weil du Tight End dann geworden bist, wenn du das mit 16 angefangen hast, war das dann schon immer etwas, weil du natürlich auch ein bisschen größer bist, du bist jetzt nicht der Wide Receiver rein vom Körperbau her, aber auch vielleicht nicht auf einer anderen Position beheimatet und hast du da vielleicht doch aus der NFL einen Tight End zu der Zeit oder auch bis heute gehabt, wo du sagst, Mensch, das ist Vorbild, ist immer ein sehr hochgegriffenes Wort, finde ich, aber schon etwas, woran man sich vielleicht orientiert?
Also in der Jugend habe ich primär nur Wide Receiver gespielt, bis, glaube ich, meine letzte Saison habe ich dann ein, zweimal geblockt, aber das war primär nicht meine Aufgabe, weil es einfach, es war einfacher, mir den Ball lang zuzuwerfen oder mich eine Route laufen zu lassen, weil ich fange den Ball und dann mache ich daraus was in der Jugend. Also war es für mich so im College schon ein kleiner Schock, dann auf Tight End umgestellt zu werden und dann wurde gesagt, okay, du musst zunehmen, das und das lernen. Aber so eine Aufgabe habe ich mir auch zu Herzen genommen, weil ich fand das einfach, die Zusammenarbeit von Blocken und Bälle fangen, finde ich einfach sehr interessant und das gibt es gefühlt so bei keiner anderen Position, außer du sagst jetzt Running Back, aber
ja, gut, klar.
Ja, bin ich ein bisschen zu groß für, würde ich mal sagen.
Aber so ein, wie ich Flo gemeint, so ein richtiges Vorbild, dass du sagst, ich schaue mir, muss ja gar nicht Vorbild sein, aber so ein, da schaue ich mir YouTube-Videos an, von dem, wie er das macht, oder halt, weiß YouTube-Videos, aber halt
TikTok Film. Ist das neue YouTube, Christoph Stadler.
Nee, also natürlich, als Tight End kann man, muss man Rob Gronkowski sagen, aber jetzt im neuen, in der neuen Zeit würde ich auch sagen, George Kittle einfach wie er blockt, okay, ist halt herausragend und dann auch noch die Passqualität, also die Fangqualitäten zu haben, ist halt einfach krass.
Das heißt, das neue Colts Tight End Duo heißt eigentlich dann Tyler Warren Rookie und Maximilian Mang Rookie. Das wäre eigentlich eine gute Kombo, oder?
Das wäre der Traum.
Absoluter Traum, ja. Eine Frage noch, hattest du schon mit Marcel Dabo Kontakt, der ja auch Deutscher ist und in Deutschland gespielt hat und jetzt schon einige Jahre immer mal wieder bei den Colts unter Vertrag ist? Habt ihr da schon miteinander gesprochen?
Noch nicht, aber ich habe da schon, also ein paar Fragen einfach generell, aber ich glaube, die hebe ich mir da einfach auf, wenn ich da bin, dann kann man darüber mal quatschen, so, ja, er kennt sich ja ein bisschen besser schon in der Stadt aus und dann...
Hilft vermutlich auch, ne, um anzukommen halt, wenn da jemand ein deutschsprachiges dann auch da ist. Ich meine, gut, du warst jetzt 5 Jahre im College, du wirst fließend sprechen, alles gut.
Ja, aber es gibt noch einen, glaube ich, ein bisschen. Vergiss Bernhard Reimann nicht, Österreicher, der bei den Colts ist. Ja, vergiss auch Björn Werner nicht, auch wenn er nicht mehr spielt, aber der kennt sich ja auch aus mit den Colts. Also, aus deutschsprachiger Sicht, die Indianapolis Colts haben schon so eine kleine Affinität auf den deutsch-österreichischen Dialekt.
Damit habe ich natürlich kein Problem und ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Dann werden wir das natürlich ganz genau beobachten, wie es für dich weitergeht. Wir hoffen, dass du es in den Roster schaffst oder in Practice Squad oder was auch immer, dass du auf jeden Fall über diese Saison dabei bist, dass wir dich auch auf dem Feld sehen, hier bei uns auf The Zone bestenfalls und dann hoffentlich ja in Berlin. Das wäre natürlich die Kirsche auf der Sahne. Also vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden das weiterhin verfolgen, wünschen dir alles Gute und freuen uns sehr, wenn wir uns dann im Laufe der Saison vielleicht nochmal hören.
Ja, auf jeden Fall. Es hat mich gefreut, hier sein zu dürfen und einfach mal über meine Geschichte, über meine Herkunft sozusagen zu quatschen und ja.
Wenn du es in den 53-Mann-Roster schaffst, dann wollen wir mindestens 2 Schneegeschichten hören. Das sei am Ende noch gesagt.
Okay, da habe ich bestimmt ein paar Lust.
Das ist sehr gut. So machen wir es. Danke dir, Max.
Ja, dann danke nochmal an Maximilian Mang.
Blau-weiße Hertha.
Ja, das musste noch sein. Jetzt ist mir es auch
dann... Hertaner, der Max. Sehr gut.
Jetzt reicht es, dass dann die Staffel wirklich dann vorbei ist, weil es mir ein bisschen zu Berlin-lastig. Ja, mir geht dann so auf die Nüsse.
Lenny Krieg, Brandon Coleman, Max Mang, Berlin erobert die NFL.
Liebe ist das nicht schön? Footballspieler aus dem Allgäu, meldet euch. Die Allgäu-Comets müssen endlich mehr Leute in die NFL schicken. Nee, danke nochmal, herrlich. Maximilian. Super netter Typ. Alles Gute jetzt dann auch im Minicamp drüben bei den Colts dann auch, wie es dann weitergeht. Hat man, glaube ich, gemerkt, dass das eine schöne Nummer für ihn ist. Das war's dann, die vorletzte Folge. Gerne nochmal der Hinweis, du hast vorhin schon mal gesagt, gebt uns gerne auch eure Top 5, eure Flop 5, eure Überraschungen, positiv wie negativ mit. Das ist ja das Schöne, im Mai kann man so ein bisschen Rätsel raten. Das können wir dann vielleicht auch nochmal nächste Woche aufgreifen, bei dann der letzten Ausgabe in der Staffel, in der jetzt dann wirklich zu Ende gehenden 2024er Saison. Wundert euch nicht, das kommt dann nicht gleich Mittwoch auf Donnerstagnacht. Wir warten die Schedule Presentation Mittwoch auf Donnerstagnacht ab und dann genau. Vormittag, Mittag am Donnerstag sind wir mit der neuen und dann letzten Ausgabe mit der Staffel da. Gebt uns gerne Feedback, gebt eine Sternebewertung ab, am liebsten natürlich 5 Sterne, das hilft uns weiter. Abonniert, liked, würde uns freuen, weil es bei diesem komischen Algorithmus-Gedöns dann auch weiterhilft.
So, und jetzt sind wir durch für heute und wie Frank Zander gesagt hat, nur nach Hause gehen wir nicht. In diesem Fall aber schon. Schöne Woche, schönes Wochenende und dann bis nächste Woche. Danke Christoph und bis bald.
Ciao.